Neues Jahr, neuer Podcast und vielleicht neue Pläne? Wie wär's mit Wellness statt Alltag? Oder gesund genießen und trotzdem schlemmen? Einfach mal richtig ausspannen oder so richtig was erleben. Auf AIDA kann jeder Urlaub machen, wie er will. Action, Auszeit, WeTime, Showtime, schlemmen und entspannen. Alles auf einer Reise. Vom Sonnenaufgang bis zum Sundowner. Jetzt entdecken. Im Reisebüro oder auf aida.de.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Für diese Folge habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, den ich tatsächlich beim Tatort-Podcast kennengelernt habe. Maximilian Pollux. Hi Max.
Hi Philipp. Ich bin voll froh, da zu sein.
Ja, ist geil, ne? Wir haben ja schon einen Tatort-Podcast irgendwie nachher so geschrieben, wir müssen eigentlich mal was zusammen machen und jetzt hat sich's irgendwie endlich ergeben. Ich freue mich mega.
Du, Verbrechen von nebenan gehört auf jeden Fall zu den Podcasts, die in meine Recherche mit reinfließen. Also wenn ich was, das kann ich ganz klar sagen, wenn ich merke, du hast den Fall schon gemacht, dann höre ich es mir auf jeden Fall an.
Sehr gut, also, das höre ich gerne. Vielleicht für die Leute, die jetzt so gar nicht wissen, wer du bist und was du machst und so. Du hast selber als sogenannter Intensivtäter fast 10 Jahre im Gefängnis gesessen und heute machst du was ganz anderes. Du bist Anti-Gewalt-Trainer, Autor, Podcaster und machst ganz viel Aufklärungsarbeit. Also eigentlich bist du der perfekte Gast für die heutige Folge.
Ja, man könnte fast sagen, es ist noch schlimmer als früher, Podcaster so.
Meinst du, das ist dann so der Abstieg vom Knasti zum Podcaster?
So, meine Mutter war erst froh, als ich dann Anti-Gewalt-Trainer geworden bin und so, aber dann Podcaster. Jetzt weiß ich nicht mehr, was sie bei der Verwandtschaft sagen soll, was ich mache. Okay. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Ein Kinderbuch
stimmt, ist auch Autor bist, ja, genau, Kinderbuchautor.
Kinderbuchautor. Das ist ganz gut. So stelle ich mich jetzt immer vor, wenn ich mich im Hotel irgendwie so beruf, dann schreibe ich Kinderbuchautor.
Ja, stimmt. Bei Podcaster, da denken die direkt das Schlimmste in den Hotels. Das kenne ich auch.
Die denken, haben sie eine Kreditkarte? Können sie vorher zahlen? Ja. Geht das irgendwie?
Verdient man damit überhaupt Geld? Können sie sich überhaupt diesen Hotelaufenthalt leisten? Ja. Sehr schön. Lass uns mal ins Thema springen. Inhaltswarnung muss ich definitiv an der Stelle loswerden.
Oh ja.
In dieser Folge geht's um die explizite Darstellung von wirklich schwerster Gewalt, von Folter, von Mord und auch von Suizid. Das ist echt kranker Scheiß, sage ich nicht oft, aber in dem Fall ist das so. Also wenn ihr mit diesen Themen nicht zurechtkommt, überspringt die Folge am besten. Einige Namen habe ich außerdem geändert. Max, bist du ready?
Ich bin ready. Obwohl ich dir, also ich weiß ja, worum es geht und ich kann dir sagen, für mich ist es eine Folge, in der ich getriggert werde. Also ich meine, ich beschäftige mich jetzt so lange mit True Crime auch selber wieder, dass ich merke, ich habe ein bisschen Hornhaut bekommen.
Ja.
Aber diese Folge ist was ganz Übles.
Ja, auf vielen Ebenen eigentlich. Ja, ne? Ja, wir starten jetzt einfach mal rein. Am letzten Tag im Leben von Hermann H. liegen überall Luftschlangen, Konfettischnipsel und leere Sektflaschen auf dem Boden. Als die Sonne an diesem 12. November 2006 über der Kleinstadt Siegburg aufgeht, wanken die letzten Menschen in lustigen Super Mario-, Clowns- oder Batman-Kostümen nach Hause. In der 40.100-Stadt bei Bonn hat gestern die 5. Jahreszeit begonnen und überall finden sich noch die Überbleibsel der rauschenden Party. Wahrscheinlich gibt es in der Stadt nur einen einzigen Ort, an dem gestern nicht gefeiert wurde. Und der liegt hinter hohen roten Backsteinmauern. Schon seit mehr als 100 Jahren liegt die Siegburger Justizvollzugsanstalt hier mitten in der Stadt. Rund 700 Männer und männliche Jugendliche sitzen hier ein. Schon um 16 Uhr am gestrigen Nachmittag wurden die Zellen in der JVA zugeschlossen. Für die Siegburger Justizvollzugsbeamten ist es eine ruhige Nacht. Ruhig bis auf diese Beschwerde wegen des Lärms in Zelle 104. Zwei Beamte werfen deshalb einen Blick in die Zelle, aber es sieht eigentlich alles aus wie immer. 3 der 4 Gefangenen in der Zelle sitzen am Tisch, der 4. liegt in seinem Bett. Sie hätten nur ein paar Möbel verrückt, erklären die Häftlinge den Beamten. Keine Auffälligkeiten in Zelle 104. Kurz darauf rücken die Beamten noch einmal aus. Irgendwer in Zelle 104 hat den Notfallknopf gedrückt. War nur ein Versehen, versichert einer der Insassen. Also weiterhin alles ruhig. Doch am Morgen des 12. November 2006 beendet ein lauter Schrei die ruhige Nacht in der JVA Siegburg. Sofort rennen mehrere Beamte durch den langen Flur mit den roten Metalltüren rechts und links und stehen kurz darauf vor der Zelle mit der Nummer 104. Zwei Stockbetten und ein kleines Badezimmer für vier Häftlinge auf 17 Quadratmetern. Drei der Bewohner, Paddy J., Robin B. und Dario L., sind bereits hellwach, aber einer fehlt. Der 20-jährige Robin B. deutet auf das Badezimmer. Er ist es, der an diesem Morgen geschrien hat. Da ist jemand tot auf dem Klo. Als die Beamten das Badezimmer betreten, sehen sie sofort, was mit dem vierten Zellenbewohner passiert ist. Hermann H. baumelt leblos von der Badezimmerdecke. Es sieht so aus, als habe er Suizid begangen. Hastig laufen die Beamten aus der Zelle über den Flur, um Bescheid zu geben, dass ein Häftling verstorben ist. Dabei rennen sie auch an einem Plakat des Comic-Katers Garfield vorbei, der in Handschellen von der Decke hängt und verschmitzt grinst. Unter der Zeichnung, die schon seit Jahren hier im Gefängnisflur hängt, steht in dicken schwarzen Buchstaben: Denk daran, jeder Tag könnte dein letzter sein. Für Hermann H. ist dieser Satz zur bitteren Wahrheit geworden. Doch zu diesem Zeitpunkt haben die Vollzugsbeamten noch keine Ahnung, was für unfassbare Grausamkeiten sich in dieser Nacht in Zelle 104 abgespielt haben. Das heißt also, zu diesem Zeitpunkt geht man noch von einem Suizid aus. Und Max, so wie ich gelesen habe, sind Suizide im Gefängnis in Deutschland leider keine Seltenheit, oder?
Ja, es gibt leider keine genauen Zahlen dazu. Mhm. Also da kann man viel suchen, hast du bestimmt auch gemacht, da wird man nichts finden.
Aus Gründen wahrscheinlich.
Ja, ich kann dir nicht genau sagen, warum sie nicht gezwungen werden, die Anstalten, also diese Zahlen immer offen zu legen, warum es keine Datenbank gibt, in der man es nachschlagen kann. Suizid ist besonders in Untersuchungshaftgefängnissen häufiger, ne, wenn die Leute dann wirklich am Anfang der Haft bricht einem das ganze Leben so zusammen. Mhm. Man merkt, was man alles verloren hat. Jeden Tag kommen eigentlich Hiobsbotschaften. Man hat die Kontrolle verloren, irgendwie Dinge zu klären, ob es der Handyvertrag ist oder die Freundin. Ne? Mhm. Du kannst auf nichts mehr Einfluss nehmen und hast natürlich Angst vor der Strafe, die kommt. Mir ist aufgefallen in meiner Zeit, dass Suizide in Haft meistens einen zweiten nach sich ziehen. Mhm. Man sagt ja auch, wenn man drüber redet, das hört, kann das auslösen. Deswegen, wenn ihr gerade irgendwelche Gedanken habt, bitte, bitte, bitte sucht euch Hilfe. Wir haben Suizid in der Familie gehabt, erst vor 1,5 Jahren.
Ja, sehr wichtiger Hinweis.
Sehr, sehr schlimm. Hm. Und ja, den Hinterbliebenen geht es immer schlechter ohne euch. Also
ja, besser hätte ich das nicht sagen können. Aber wie du schon, man ist ja auf sehr engem Raum und kriegt natürlich mit, was passiert. Und dann besteht eben, wie du gerade schon gesagt hast, die Gefahr, dass dann jemand anderes auch noch auf die Idee kommt. Ne?
Und man muss sagen, in Haft, also ich habe das mal beschrieben, es gibt auch ganz viele Gedichte und alles Mögliche eben zu diesem Thema, weil es ist ein Ausweg und du bist in einer ausweglosen Situation und dann kommt dir dieser Gedanke irgendwann. Ich habe den natürlich in meiner Haftzeit auch öfter gehabt, so hey, ich könnte das hier beenden, dann kann man über meinen Körper nicht mehr verfügen, so dann ist es vorbei. Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Irrglaube. Ja, und desto öfter man dran denkt, desto vernünftiger kann einem das erscheinen, wenn man in so einer Extremsituation ist. Und wenn man dann sieht, wie es jemand gemacht hat, dann kommt immer ein zweiter hinterher.
Ist vielleicht auch der Grund, dass man sehr viel Zeit hat zum Nachdenken, vielleicht schon zu viel Zeit, über solche Sachen nachzudenken, weil ja eben, ne, du verbringst einfach so viel Zeit in der Zelle.
Mhm. Ich glaube, wirklich das Schlimmste ist die Ausweglosigkeit. Mhm. Wenn man für Menschen, die auch vielleicht unter Panikattacken oder sowas leiden, stellt euch vor, die Situation im Aufzug, stellt euch vor, die Situation an der Kasse, in einem Flugzeug, all das auf Jahre. Das ist eines der ersten Gesetze, das du dort lernst. Du kannst nichts gegen diese Situation tun. Wenn ich krank werde, muss ich hierbleiben. Wenn meine Mutter stirbt, muss ich hierbleiben. Wenn ich keine Lust mehr habe, muss ich trotzdem hierbleiben. Es gibt keinen Ausweg. Und insofern ist es, glaube ich, da liegt die Faszination oder die Gefahr dahinter.
Wir können ja mal ein bisschen über die Bewohner der Zelle sprechen. Ne? So ein bisschen, was habe ich ja gerade schon angeschnitten. Wir fangen vielleicht mal an mit dem Opfer.
Eins gebe ich noch mit vorher. Der Zeitpunkt, nämlich für viele Leute ist Weihnachten das Schlimmste. Das gilt vor allem für Erwachsene. Wenn du in Haft bist an Weihnachten, weil du dann deine Familie so sehr vermisst, bei Jugendlichen oder jungen Gefangenen ist es meistens Silvester. Ja. Oder wie jetzt hier sowas wie Karnevalsbeginn, wo sie eigentlich draußen sind und voll viel erleben. Und jetzt liegt die Anstalt, die Siegburg, ja auch noch in der Stadt.
Genau.
Das heißt, sie kriegen mit, draußen laufen Besoffene vorbei, draußen schreit einer. Vielleicht kommt sogar jemand vorbei, der jemanden kennt in der Anstalt. Ey, Peter, alles klar. Ja. Und gerade für junge Menschen sind das extrem schwierige Situationen.
Ja.
So, wo du dich erinnerst, da willst du draußen sein. Manche Leute wollen da nicht mehr in Urlaub fahren, manche Jugendliche, weil sie wissen, an dem Wochenende ist eine Party in der Stadt. Ja. Und da in Haft zu sitzen, in der Anstalt, wo du das mitkriegst, ist ziemlich hart.
Ja, auf den ersten Blick sehr guter Hinweis. Spricht ja dann doch einiges dafür, dass Hermann H. sich suizidiert hat. Das wäre zumindest nicht ungewöhnlich, ne? Auch an diesem Wochenende. Als eben dieser Hermann H. im Sommer 2006 im Alter von 20 Jahren in die JVA in Siegburg verlegt wird, ahnt er noch nicht, dass sein Leben knapp ein Vierteljahr später genau hier enden wird. Hermann wird 1986 in Rheindorf geboren, einem Stadtteil von Leverkusen voller Hochhäuser, der damals als Problembezirk gilt. Hermanns Eltern trennen sich, da kann der Junge noch nicht mal laufen. Mutter Marianne nimmt Hermann, seinen 3 Jahre älteren Bruder Martin und ihre Tochter Tina aus erster Ehe mit zu Verwandten. Doch schon bald ist Marianne überfordert, hat keine Zeit und keine Geduld, sich um Hermann und seine Geschwister zu kümmern. Beim Jugendamt lässt sie deshalb das Sorgerecht für die 3 Kinder auf Hermanns und Martins Vater übertragen. Ein folgenschwerer Entschluss, denn die nächsten Jahre, die Martin und Hermann bei ihrem Vater und Tina eben bei ihrem Stiefvater verbringen, sind vor allem für Tina eine grausame Zeit. Fast 10 Jahre lang wird sie von ihrem Stiefvater bei jeder Gelegenheit missbraucht. Ihre Mutter Marianne bekommt das mit, doch schreitet lange nicht ein. Als sie sich und ihren Ex-Mann dann schließlich doch bei der Polizei anzeigt, sagt sie: "Ich habe zu lange geschwiegen." Sie selbst wird zu 2,5 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Ihr Ex-Mann muss für 3,5 Jahre in den Knast. Ganz kurzer Einschub an der Stelle. In meinen Recherchen begegnet mir das wirklich sehr häufig, dass Leute, die später im Knast landen, schon ganz früh in ihrer Kindheit selber Opfer von Gewalt, von Missbrauch und von Misshandlung geworden sind. Ist ja hier in dem Fall auch so. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen aus deiner Haftzeit und auch jetzt aus deiner jetzigen Arbeit?
Sehr. Das gilt vor allem für Jugendgefängnisse. Mhm. Also bei der normalen Erwachsenenhaft hast du so ein bisschen, ich sage immer so ein bisschen, einen Zerspiegel der Realität. Da hast du auch mal Uli Hoeneß sitzen.
Ja.
Weißt du, da hast du auch mal erfolgreiche Leute, die irgendeine andere Straftat begangen haben. Oder eben den Mörder, ne, der jetzt seine Frau erschlägt nach 30 Jahren Ehe. Der sitzt da auch.
Mhm.
In Jugendhaft sitzen ja Leute, die von Anfang an schlechte Karten bekommen haben.
Ja.
Wir haben immer wieder dasselbe. Wir haben immer Problembezirk, wir haben immer wenig Geld in der Familie, wir haben Alkohol-, Drogenprobleme, wir haben Gewalt bei den Eltern. Und das ist auch so eins der Probleme, die ich mit Jugendhaft habe, dass wir eben dort eh schon die Schwächsten hinschicken. Und ein weiterer Grund dafür, dass das so passiert ist, wer geht nicht in Jugendhaft? Das ist dann, der kann dieselbe Tat begangen haben wie der andere, aber wenn deine beiden Eltern auftauchen bei der Verhandlung und sich mit hinten reinsetzen, vielleicht ist sogar die Oma gekommen und der Richter sagt, ja, wie soll es denn weitergehen? Der Vater sagt, ja, der kann jetzt bei mir im Betrieb die Ausbildung machen und die Mutter weint. Mhm. Und dann hast du eine Chance, das ist genau diese Grenze, weil Jugendhaft ist immer Ermessensspielraum des Richters,
ja.
Das hat das Jugendstrafrecht so gemacht und da entscheiden sie sich dann dafür, eine Bewährung auszusprechen. Wenn deine Eltern nicht da sind und der Vater selbst vorbestraft ist, dann gehst du in Haft. Deswegen ist es unfair.
Ja, ist ja in vielen Sachen so. Es ist ja auch, wenn du dir Bildungschancen in Deutschland anguckst, ist ja auch komplett unfair, weil es einfach so sehr vom finanziellen Hintergrund deiner Eltern abhängig ist. Aber das ist ein gutes Beispiel, ne? Weil da geht's ja oft um Resozialisierung. Und ich kann ja sogar auch den Gedankengang des Richters nachvollziehen, wenn er dann sagt, ja, der Junge hat einen Ausbildungsplatz, dann gebe ich ihm jetzt nochmal die Chance, dass er was aus seinem Leben macht. Und wie du gerade schon gesagt hast, bei solchen Jugendlichen ist ja die Chance, dass sie was aus ihrem Leben machen, vielleicht eher nicht so groß, ne?
Da wäre die Antwort, anstatt dass wir im Knast geben, müssen wir eine Ausbildung geben.
Weißt ja, du? Also eigentlich so schon, dann das richtig, das wäre die richtige Antwort, ja.
Und wir haben ähnlich beim Studium, gerade beim Jurastudium oder so, da müssen wir den Leuten halt Wohnraum geben.
Mhm.
Auch wieder so. Deswegen, du kannst dein Jurastudium nicht schaffen, wenn du nebenher 2 Jobs machst. Das ist, also ich, das ist der Grund, warum unsere Juristen aussehen, wie sie aussehen.
So, ja. Ne?
Also das kann ich ganz klar sagen. Ich habe mit super vielen zu tun und das sagen sie auch selber. Also es gibt eine Schwelle, ich glaube das 2. oder 3. Semester ist, wo du es eigentlich nur noch schaffst, wenn du dich darauf fokussieren kannst und dafür brauchst du einen Background.
Nee, das ist ja nicht nur beim Jurastudium so. Also ich bin sehr dankbar, dass ich in dem Podcast eben auch mit Leuten mit einem ganz anderen Hintergrund zu tun habe, so wie jetzt mit dir in der Stelle, weil guck dir mal Journalisten an, die sind eben auch größtenteils weiß und kommen aus wohlhabenden Familien, weil du ganz viele unbezahlte Praktika machen musst, die kannst du dir ja gar nicht leisten, wenn du irgendwie eine Wohnung hast, die du selber bezahlen musst, das geht nicht, da kannst du nicht für ein halbes Jahr für Lulu irgendwie arbeiten.
Ja. Und so gesehen haben wir da wirklich Defizite, die man aufarbeiten könnte. Die Antwort Haft ist nicht die richtige in dem Fall.
Ja, und ich finde, der Fall, um den es hier geht, ist ein gutes Beispiel dafür, wenn man sich den jetzt im weiteren Verlauf anguckt. Also der Hermann, bei dem ist es so, dass das Jugendamt das Sorgerecht für die Kinder übernimmt, weil eben Mutter und Vater ins Gefängnis kommen. Und Hermann selbst kommt in Leverkusen in eine Betreuungseinrichtung namens Haus Nazareth. Und dort tut er sich natürlich schwer, ne? Neues Umfeld, neue Leute, neue Strukturen. Und so richtig will und kann Hermann da nicht reinpassen. Er haut oft ab, kommt aber immer irgendwann wieder und hat Stress mit den anderen Kindern. Einmal wirft er sogar mit Messern um sich. Dafür wird er dann ins nächste Kinderheim geschickt, dieses Mal nach Münster und wieder das gleiche Spiel, neues Umfeld, neue Leute, neue Strukturen. Von Münster aus wird Hermann dann nach Andalusien geschickt, also nach Spanien. Dort gibt es ein Resozialisierungscamp für sogenannte schwer erziehbare Jugendliche. Dort bleibt er 2 oder 3 Jahre, so genau weiß das seine Mutter Marianne später nicht mehr. Wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben erlebt Hermann in Spanien sowas wie Struktur. Morgens Unterricht, nachmittags den Hof fegen und schwimmen lernen. Das Leben im sonnigen Spanien gefällt ihm. Seiner Mutter sagte am Telefon, nach Deutschland will ich nicht mehr zurück. Aber und er muss.
Das haben wir ganz häufig. Weil jetzt könnte man an der Stelle, ich kenne deine Zuhörer ja noch nicht. Ich weiß jetzt, ich weiß aber, dass der ein oder andere sich jetzt denkt, na siehst du doch, da haben wir es doch. Wir versuchen es ja, wir haben es ja versucht. Und nach Spanien würde ich vielleicht auch gerne oder so. Mhm. Nochmal, wo der Junge da vorher kommt, so der hat, der Vater hat seine Schwester missbraucht. Die Mutter hat ihn abgegeben. All diese Dinge. Und jetzt ist er das erste Mal, wo es Struktur gibt und freut sich und will dort bleiben. Das ist ganz, ganz viel. Und ich finde diesen Gedanken der Resozialisierung an der Stelle komplett irreführend, weil eine Resozialisierung bedeutet immer, ich führe jemanden irgendwo hin zurück. Das hat dieser Junge ja nie erlebt. Mhm. Ich kann ihn nicht resozialisieren.
Genau,
wohin willst du ihn denn resozialisieren? Das ist eine Erstsozialisierung, die dort stattfinden soll eigentlich. Stimmt. Und also eine Erstsozialisierung im positiven Sinne. Davor seine Sozialisierung war komplett im Arsch. Deswegen wollen wir den nicht dahin resozialisieren. Und das ist wichtig, das muss man verstehen. Das ist also das erste Mal, dass er jetzt was Positives erlebt. Und das ist auch nicht leicht. Weil wie alt ist er da? Es ist ein junger Mensch, der mit anderen zusammenleben muss, die er davor nicht kannte, Regeln von Leuten befolgen muss, die er nicht kannte, in einem fremden Land. Und trotzdem ist es besser als das, was er davor hatte.
Ja.
Also da müssen wir hin, in das Mindset müssen wir rein.
Ja, wobei man sagen muss, dass eben diese Zeit, die ihm ja gut gefällt, jetzt enden muss, denn er wird 17 und damit läuft das Programm aus für ihn, weil es ja ganz oft, dass das nur für ein gewisses Alter oder auf ein gewisses Alter beschränkt ist. Hermann kommt also zurück in das Kinderheim im kalten Münster. Und dort wartet eben niemand auf ihn. Es gibt keine Ausbildung, irgendwas, was ihm helfen würde, auf eigenen Beinen zu stehen. Das heißt, im Prinzip hätte man sich, wenn man ganz ehrlich ist, Spanien auch sparen können. Ja, weil das bringt ihn in eine gute Richtung. Und dann kommt er zurück und da ist einfach nichts für ihn vorbereitet, um irgendwie in dieses Leben reinzufinden. Nach dem Heim zieht der mittlerweile 18-Jährige zu seinem Vater, der mittlerweile wieder raus ist aus dem Knast und schon nach
kurzer Zeit. Stell dir das mal vor.
Ja, wie schrecklich, oder?
Stell dir das mal vor. Du gehst zurück zu dem Mann, der deine Schwester vergewaltigt hat. Und das hast du ja gesehen, mitgekriegt, wie auch immer.
Ja. Wahnsinn. Das zeigt aber auch die Alternativlosigkeit, ne? Also er hätte sicherlich nicht freiwillig zu seinem Vater ziehen wollen, wenn es eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Und logischerweise führt das eben zu Stress und sein Vater schmeißt Hermann nach kurzer Zeit raus. Weil Hermann keine Bleibe hat, bricht er in einen Keller ein, um dort zu pennen. Einige Zeit lang lebt er in einem Zelt am vom Diergardsee zwischen Köln und Leverkusen. In dieser Zeit muss er immer wieder klauen, um über die Runden zu kommen. Meist ein paar Flaschen Bier oder etwas zu essen. Bald ist er bei der Polizei als Kleinkrimineller bekannt. Sein einziger Halt in dieser Zeit ist sein 3 Jahre älterer Bruder Martin, der es geschafft hat, nicht abzurutschen. Im Mai 2006 kommt Hermann bei Martin und seiner Frau unter. Die sagt später über ihn, Hermann war ein liebevoller, herzlicher und schüchterner Mensch, aber er kam mit dem Leben allein nicht zurecht. In der Gothic-Szene findet Hermann zu dieser Zeit seinen Halt. Er trägt seine schwarzen Haare kurz geschoren und trägt am liebsten Nietenarmbänder und ein umgedrehtes Kreuz um den Hals. Seine Lieblingsband ist Slipknot. Da grölt er immer laut mit, auch wenn er die Texte nicht versteht. Denn Hermann kann kein Englisch und hat eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Ein damaliger Mitarbeiter des Leverkusener Jugendamtes sagt über ihn, Hermann war keiner, der alles aufmischte. Eigentlich war er einer, dem man helfen musste, weil er mit dem Leben nicht zurechtkam. Doch dann kommt dieser eine Tag im Jahr 2006, als Hermann und ein Kumpel in einem Leverkusener Kiosk 3 Flaschen Schnaps und Kippen klauen wollen. Dabei bedrohen sie den Verkäufer mit einem Messer. Hermann wird geschnappt und zu einer Bewährungsstrafe und 80 Sozialstunden in einem Krankenhaus verurteilt. Aber Hermann kommt mit dem Hausmeister der Klinik nicht klar und schwänzt schon ab dem dritten Tag. Das macht den Amtsrichter in Leverkusen so sauer, dass er einen Haftbefehl gegen Hermann ausstellt. Schon irgendwie krass, wenn man überlegt, ne? 3 Flaschen Schnaps und dafür kommst du in den Knast. Irgendwie.
Also, wieder auf der einen Situation, auf der einen Seite verstehe ich, wenn man jetzt sagt, ah, aber man hat ihm eine Chance gegeben, hat er die Bewährung. Ja. Ich habe Sozialstunden auch schon machen müssen und gerade da hast du ja nicht mit Sozialarbeitern zu tun. Also mein erster Hausmeister, das war ein Hardcore-Nazi. Mhm. Der hat Skatebrettfahrer und hat auf alles Mögliche hat er geschimpft. Also Wenn da jetzt einer kommt mit einem umgedrehten Kreuz und Nietenarmbändern, dann hast du schon einen Streit. Und das ist ja auch nicht das, was du willst. Also warum sind da keine Sozialpädagogen deine Ansprechpartner? Erstens bei Sozialstunden. Und zweitens, der Vater hat 3,5 Jahre bekommen für Vergewaltigung. Wahnsinn. Und wir schicken jetzt einen komplett losten Jugendlichen in den Knast. Also da muss ich mich doch fragen, was für ein System ist das?
Ja, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich
und
Wahnsinn.
Und wir haben bei unzähligen Gelegenheiten, hast du gesagt im Skript, Also immer wieder mehrfache Vergewaltigung, 3,5 Jahre. Und der Junge geht jetzt wie? 2,5 Jahre muss er absitzen?
Genau, er hat ja eine Bewährungsstrafe bekommen und weil er sich sozusagen nicht an die Bewährungsauflagen gehalten hat, ne, kommt er halt in Knast, beziehungsweise er ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch flüchtig. Und man muss auch sagen, er stellt sich jetzt aus seiner Flucht nicht so richtig schlau an, ne, an einem.
Überraschung.
Ja, Überraschung,
aber
genau.
Klingt er wie voll das Mastermind.
Ja, das ist ja das Schlimme. Eigentlich müsstest du Mitleid mit dem, ne, haben und den auch irgendwie ein bisschen mitnehmen und an die Hand nehmen. Und dann gibt's eben diesen Samstagabend im Oktober 2006. Da wird Hermann am Kölner Hauptbahnhof festgenommen, weil er ausgerechnet 2 Polizisten nach dem Weg zur Toilette gefragt hat. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt gibt's einen Haftbefehl gegen ihn, ne?
Er wäre definitiv nicht bei Ocean's 11 dabei.
Definitiv nicht. Nach den ersten 2 Wochen in der JVA Köln-Ossendorf verlegt man ihn 2 Wochen später in das Gefängnis nach Siegburg. Dort werden die jüngeren Häftlinge, die man hier Pikus nennt, zu zweit in eine Zelle gesteckt. Kennst du das auch, dass man die Jüngeren irgendwie zusammen in eine Zelle steckt? Oder hast du eine Erklärung, warum man das so macht?
Also Siegburg ist eine besondere Anstalt gewesen, sowieso. Dort waren Erwachsene und Jugendliche zusammen im selben Haus. Die waren zwar getrennt, also haben sich eigentlich nicht gesehen, aber das hat einen Einfluss auf die Anstalt.
Ja.
Und dann, was natürlich die Stationsbeamten machen, die sehen auf den ersten Blick, was das für einer ist. Also wenn der nicht gerade erst angefangen hat, wenn der da ein paar Jahre arbeitet, dann sieht er sofort, genau wie ich oder die anderen Gefangenen, was das für eine Art von Gefangener ist. Und dann packst du natürlich 2 zusammen, die sich gegenseitig keinen Ärger machen.
Ja.
Wenn du jetzt welche hast, die sehr, sehr stark sind oder du hast jetzt, zwei Kurden, die beide für Messerstecherei, dann packst du die halt zusammen. Weißt du so, dann können sie miteinander reden. Dann auch Russen, tust du normalerweise, du schaust, dass die Leute bei sich bleiben, weil die Grüppchen bilden sich sowieso.
Ja.
Und du versuchst normalerweise Starke und Schwache in Jugendhaft nicht zu mischen. Eben genau, weil du weißt, was dann passiert. Mhm. Bei den Erwachsenen ist es ein bisschen anders. Ich war ein Jahr lang in einem 6-Mann-Saal, heißen die Dinger dann. Da kann schon passieren, dass sie dir einfach so einen Schwachen reinlegen. Und entschuldigt bitte, dass ich das unterteile in stark und schwach, weil es ist einfach in Haft so. Hm. Und damit meine ich eigentlich eher Täter oder Opfer.
Ja.
Und hier, der Junge, der Hermann, ist ein Opfer.
Absolut.
In der kriminellen Welt, genauso wie in der sozialen Welt. Und wie gesagt, beim Erwachsenensaal kann passieren, dass sie dir so jemand mit reinlegen, damit der, wenn was passiert, die Aussage macht. Weil stell dir vor, du hast jetzt 5 oder 6 Hardcore-Kriminelle, die einen Ausbruch planen, eine Geiselnahme planen, den Gang dominieren wollen. Dann brauchst du jemanden, der da drin sitzt und diese Gespräche unweigerlich mitbekommt.
Hm.
Was natürlich dazu führt, dass ähnliche Dinge, die wir jetzt hören werden, in diesem 6-Mann-Saal auch passiert sind.
Ja, so. Klar.
Und dann ist es der halt, der es abkriegt.
Ja, verstehe. Was warst du denn für eine Art von Gefangener, als du damals in Haft gekommen bist? Was würdest du sagen?
Es geht immer los, wie kategorisierst du jemanden?
Ja.
Das eine ist sein Habitus, der Phänotyp, ist er groß, ist er klein, ist er stark, ist er trainiert, ist er auf Drogen, ist immer eine Sache so, Die Leute, die dann schon keine Drogen mehr nehmen, sind meist die gefährlicheren. Und jetzt geht's noch um die Anlasstat. Also, was hat derjenige gemacht? Hat derjenige Schnaps geklaut bei einem Kiosk und einer der beiden hat ein Messer gezogen?
Ja.
Oder ist es jemand, der in Bandenkriminalität involviert war und einen Schwerstkrimineller hat? Und das nächste ist die Haftdauer.
Ja.
Das ist nochmal ganz wichtig, weil du könntest auch zum Beispiel ein Drogendealer sein, der große Mengen Drogen verkauft hat und dann trotzdem nur 4 Jahre bekommen hat. Dann bist du schon wieder sehr auffällig.
Ja.
Weil höchstwahrscheinlich hast du eine Aussage gemacht. Wenn du jetzt aber, ich bin gekommen, ich hatte damals, ich war 21 und habe 13 Jahre bekommen. Also bei mir war die Frage nie, was für eine Art von Krimineller ich bin. Noch dazu bin ich recht groß und damals sehr trainiert gewesen und ich bin Gewalttäter gewesen.
Ja.
Also ich war sehr weit oben in der Nahrungskette gesprungen.
Okay.
Neues Jahr, neuer Podcast und vielleicht neue Pläne? Wie wär's mit Wellness statt Alltag? Oder gesund genießen und trotzdem schlemmen? Einfach mal richtig ausspannen oder so richtig was erleben. Auf AIDA kann jeder Urlaub machen, wie er will. Action, Auszeit, WeTime, Showtime, schlemmen und entspannen. Alles auf einer Reise. Vom Sonnenaufgang bis zum Sundowner. Jetzt entdecken. Im Reisebüro oder auf aida.de.
Ja, in dem Fall ist es auch so, du hast es gerade schon angesprochen, da werden halt Leute zusammengesteckt, wo man denkt, die könnten zusammenpassen. Hermanns Zellenkumpel ist der damals 20-jährige Robin B. aus Aachen, der wegen Einbruchs 1 Jahr absitzen muss. Die beiden verstehen sich. Bei dem schmalen jungen Mann mit den längeren blonden Haaren fühlt sich Hermann wohl. Als seine Mutter Marianne ihn am 31. Oktober 2006 besucht, sagt sie nach dem Besuch über ihren Sohn Hermann, er sah gut aus. Und über seinen Mitbewohner Robin, sie haben sich gut verstanden. Keine 2 Wochen später wird Hermann tot sein. Und einer der Täter ist sein Knastkumpel Robin B. Alles beginnt damit, dass die beiden am 7. November 2 neue Zimmergenossen bekommen. Den 19-jährigen Paddy J. und den 17 Jahre alten Dario L. 2 Jungs, die aussehen wie, das zitiere ich jetzt, 2 süße Knäblein, die kein Wässerchen trüben können. Also das hat einer der Anwälte gesagt, weil was natürlich völliger Quatsch ist, aber natürlich. Es ist tatsächlich so. Ja, aber du hast ja wahrscheinlich Fotos von denen auch gesehen. Wenn du dir die anguckst, denkst du so, ja, so habe ich mir jetzt einen Knasti aber eigentlich nicht vorgestellt. Ne?
Die sind ja auch keine Knastis, das sind 17-jährige Kinder.
Ja.
Oder Jugendliche.
Richtig.
Aber das Interessante ist die Darstellung. Der Anwalt sagt eben, die unschuldigen Buben mit dem Engelsgesicht.
Ja, ja.
Weiß ich nicht, die Boulevardpresse wird sie die Mörder einfach nennen. So, ne? Also es ist die Monster.
Richtig.
Liegt immer im Auge des Betrachters. Und dass der Anwalt die als unschuldige, süße Engel wahrnimmt, ist sein Job.
Das ist tatsächlich sein Job. Interessant ist der Hintergrund, warum die zusammengelegt werden. Also Paddys und Darius Zelle wird renoviert und deshalb müssen Hermann und Robin in Zelle 104 etwas zusammenrücken. Aus der 2-Mann-Zelle wird ein 4-Bettzimmer gemacht und 5 Tage später ist Hermann tot. Also 4 Mann auf 17 Quadratmetern finde ich schon sehr eng. Ist das normal?
Ja, wie gesagt, es ist ja da auch jetzt so nicht geplant gewesen. Also es ist eigentlich eine 2-Mann-Zelle. Wir müssen wissen, dass Siegburg zu der Zeit 115% belegt war, also eine Überbelegung. Ist immer schlecht in einem Gefängnis, weil eine Überbelegung heißt eigentlich immer, du kannst ja nicht anbauen oder auf dem Gang noch was freimachen. Also heißt eine Überbelegung immer, du stellst mehr Betten in eine Zelle. Und wie gesagt, ich habe in 6-Mann-Zellen gelebt, ich habe in 2-Mann-Zellen gelebt, ich habe in 3-Mann-Zellen gelebt, ich habe in Einzelzellen gelebt. Und 2-Mann-Zellen zu zweit sind meiner Meinung nach die schlimmste Unterbringung.
Okay.
Weil du dir da wirklich irgendwann auf die Nerven gehst. Beziehungsweise die 2-Mann-Zellen, in der ich war, waren 1-Mann-Zellen. Also hast du 8 Quadratmeter zu zweit. Und dann wird es plötzlich,
ja, okay.
Das ist viel schlimmer. Also 17,5 für 4 ist vollkommen ausreichend. Es ist vollkommen ausreichend vom Platz. Ja, wir werden sehen.
Ja.
Am Platz hat's nicht gelegen.
Am Platz hat's tatsächlich nicht gelegen. Wir können ja mal zu dem Tag springen, als das alles sich nach und nach entwickelt, dem 11. November 2006. Das ist ein regnerischer Tag. In der JVA Siegburg hat's man an diesem Samstag schon auf den Wochenendbetrieb umgestellt. In den letzten Monaten wurde in dem Gefängnis kräftig gespart. Die Arbeit ehrenamtlicher Helfer wurde zurückgefahren, Besuchszeiten an Wochenenden gestrichen. Dafür wird das Faustrecht weitgehend geduldet, wie sich ehemalige Häftlinge und ein Gefängnispfarrer später erinnern werden. Dementsprechend schlecht ist der Ruf der JVA Siegburg, selbst unter den Berufsverbrechern. Da zittern sogar die ganz schweren Jungs, sagt ein Ex-Insasse über das Gefängnis. Das heißt, es gibt tatsächlich so Gefängnisse, wo man weiß, ah, wenn ich dahin komme, scheiße.
Also, es ist ein Riesenthema. So, die meisten Leute zum Beispiel denken, die letzten Jahre war ich in Straubing. Straubing ist in Bayern das Gefängnis, das den schlechtesten Ruf hat. So, wir haben Morde, Vergewaltigungen, Geiselnahmen. Und trotzdem ist es eigentlich das sicherste Gefängnis. Warum? Die Gefangenen dort haben alle sehr lange Strafen und der Altersdurchschnitt ist sehr, sehr hoch. Desto älter die Gefangenen, desto ruhiger sind die.
Klar.
Ja, desto weniger Ärger. Wenn du erstmal 10 Jahre sitzt, dann streitest du nicht mehr. So. Welche Gefängnisse sind die stressigsten? Die stressigsten Gefängnisse sind da, wo die Leute mit den kürzeren Strafen sind, die schon mehrfach in Haft waren.
Ja.
Das sind die schlechtesten Gefängnisse. Weißt du? Also ein erstmaliges Gefängnis ist das, wo du hinkommst, wenn du das allererste Mal eine Strafzeit gegangen hast. Das sind eigentlich auch immer gute Gefängnisse. Die Leute sind ein bisschen unerfahren, wollen wieder raus, wollen ihre Bewährung zum Beispiel kriegen. Alle Gefängnisse, in denen Leute als Wiederholungstäter hinkommen, da sinkt die Chance, dass die Bewährung kriegen können, weil beim zweiten oder dritten Mal machst du Endstrafe.
Klar.
Und das sind schlechte Gefängnisse. Erstens sind die Leute vom Charakter her, haben sie schon bewiesen, okay, wir machen gerne Fehler.
Ja.
Und dann haben sie nichts, worauf sie hinarbeiten. Und dann sind die Strafen aber nicht lang genug, dass sich derjenige wirklich großartig verändert. Weißt du, wenn du jetzt 2, 3 Jahre hast, das reicht für nichts. Das reicht einfach nur, um dich aus dem Leben rauszureißen. Aber es reicht nicht, dass du wirklich an deinem Kern arbeitest. Und deswegen sind das sehr gefährliche Gefängnisse. Meistens beziehen sich die Gefangenen aber, wenn sie über eine Anstalt reden, eher auf die Haftbedingungen.
Ja.
Das heißt, wie oft habe ich Sport? Gibt's Freizeitgruppen wie Schach, Yoga, Häkeln, keine Ahnung. Gibt's irgendwas? Und gibt's so Sachen wie technisch? Hat man eine Playstation?
Ja.
In Bayern hast du das nicht. Darfst du telefonieren? Werden diese Telefonzeiten eingehalten? Hast du Langzeitbesuch? Also darf deine Frau kommen? Welche Arbeiten gibt's dort?
Ja.
Welche Betriebe sind dort ansässig? Das ist auch für viele Leute interessant. Stell dir vor, dort gibt's nur die, also es gibt in jedem Gefängnis Elektrik, Installation, wegen mir so eine Art Schreinerei.
Ja.
Bau heißt es meistens. Aber jetzt zum Beispiel in Straubing gibt's die MTU, es gibt BMW, es gibt riesige Schreinereien. So, dann hast du ganz andere Möglichkeiten, dich zu beschäftigen. All das sind die Faktoren, die wichtig sind. Und Siegburg war von dem her gesehen ein Loch.
War es sowieso schon und das Loch wird jetzt sozusagen am Wochenende noch schlimmer, ne? Weil
das ist auch immer so.
Ja, ne? Das ist immer so.
Weihnachten, schlechteste Zeit im Knast, weil es gibt keinen Sport, es gibt keine Freizeitangebote. Warum? Weil der Stellenschlüssel eben halbiert wird ungefähr.
Ja.
Und bei so Dingen wie jetzt Karneval in Gegenden, in denen es eine Rolle spielt.
Ja, im Rheinland, ja, ja.
Dann kannst du dir sicher sein, auch die Beamten, die da sind, haben keinen Bock auf dich.
Klar.
Die wollen auch lieber nicht da sein. Die müssen entweder, oder kommen gerade vom Feiern, sind selber verkatert. All das muss man bei dem Fall so ein bisschen mit reinziehen. Das sind strukturelle Probleme.
Ja, das heißt also ganz konkret in Siegburg an diesem Karnevalswochenende für die nächsten 2 Tage gibt's für die Häftlinge weder Betreuung noch Beschäftigung.
Das ist furchtbar.
Das Abendessen, ja, du bist völlig alleine gelassen und hast nichts zu tun die ganze Zeit. Ne? Das Abendessen wird in einer Plastiktüte schon zum Frühstück ausgeteilt und ab 16 Uhr werden die Gefangenen in ihre Zellen eingeschlossen. Am 11. November sind ab dem frühen Nachmittag 4 Justizvollzugsbeamte im Einsatz für insgesamt 715 Gefangene.
Überleg mal.
Das ist so krass.
Da darf nichts passieren.
Ja, klar.
Also wenn was passiert, kannst du das nicht handeln.
Ja, wenn eine Sache passiert, ist schon schlimm, aber manchmal passieren ja vielleicht auch 2 Sachen gleichzeitig. Also wie wollen die sich dann aufteilen?
Den Schlüssel hast du übrigens auch nicht ganz so schlimm, aber immer wieder im sozialen Bereich, wo dann ein Erzieher in einem Kinderhaus ist mit 12, 13, 14 Kindern. Wie willst du das denn handeln? Wir haben jetzt auch noch eine Situation, die ich jetzt schon mal vorn wegnehme, weil du hast auch gesagt, es wurde mal geklingelt. In den Erwachsenenanstalten, ich weiß nicht genau, wie es in den Jugendanstalten ist, dürfen Beamte Zellen außerhalb der Öffnungszeit gar nicht aufmachen, wenn die nicht einen gewissen Schlüssel haben. Also diese 6-Mann-Saal, in dem ich war, der dürfte von 2 Beamten nachts nicht geöffnet werden.
Ach krass.
Weil die natürlich überwältigt werden können, ohne Probleme.
Ja, logisch, klar.
So, 6 gegen 2. Das geht nicht. Er kann nicht aufmachen. Also selbst, wir hatten nämlich einen Suizidversuch, das hat dann ein bisschen gedauert. Ja, die machen nicht auf.
Das heißt, die müssen dann erstmal warten, bis die genug Beamte zusammen haben, um überhaupt in die Zelle reinzugehen. Krass.
Und ich denke, bei 4 Beamten im ganzen Haus, das wird wahrscheinlich gerade die Grenze sein, wo du alle Zellen noch aufmachen darfst oder so.
Ja.
Aber okay. Da musst du sie auch alle zusammentrommeln.
Ja, genau, da müssen alle dann an einem Ort sein. Also wir können schon mal festhalten, denkbar schlechteste Voraussetzungen eigentlich.
Alles, es ist wie ein perfekter Sturm.
Ja. Ja, wir können uns ja mal angucken, wie sich dieser perfekte Sturm eigentlich zusammenbraut an diesem Tag. Der Nachmittag in Zelle 104 beginnt eigentlich erstmal ganz harmlos. Hermann, Robin, Paddy und Dario spielen Karten. Die Regeln sind einfach, wer verliert, kassiert. Und das ist nicht überraschend, auch dieses Mal wieder Hermann, der wohl schüchternste der vier jungen Männer. Er soll Kloppe bekommen und das wird den dreien schnell zu langweilig, also den drei anderen. Der 19-jährige Paddy kommt auf die Idee, eine Szene aus dem Film Full Metal Jacket nachzuspielen. Er geht ins Bad, holt sich das Stück Seife und packt es in ein Bettlaken. Damit holt er aus und schlägt auf Hermann ein. Schon bald schließen sich die anderen an. Sie beschimpfen Hermann wegen seiner Schuppenflechte als Schuppi oder nennen ihn Oettinger, weil er sich angeblich nur Billigbier leisten kann. Aber diese Beschimpfungen kennt der schüchterne Hermann schon aus den letzten Tagen und die mindestens 30 dumpfen Schläge mit der Seife sind harmlos im Gegensatz zu dem, was der 20-Jährige in den nächsten Stunden ertragen muss. Irgendwann, ja?
Kennst du, also dieses Spiel, ja, zum Beispiel, man spielt meistens Durak. Das ist ein russisches Kartenspiel, das ja sehr schnell ist und gut funktioniert für sowas. Wir haben das auch gespielt. Also ja. Wir haben das in Haft gespielt und wenn man gerade irgendwie keine finanziellen Mittel hat, also nicht um Geld spielen kann, beziehungsweise Tabak dann, spielt man eben um Schläge, damit es irgendeinen Einsatz gibt. Und das Dumme daran ist, dass das wirklich wie so ein, das ist so eine Initialzündung, jemandem weh zu tun, zu sehen, wie der reagiert. Was jetzt passiert ist, warum verliert denn Hermann? Weil die anderen bescheißen.
Ja klar, natürlich.
So, die bescheißen den. Die bescheißen und der wird immer wieder verlieren. Und der sieht es sogar und da geht es jetzt los. Jetzt sagt er nichts. Obwohl ich weiß, er weiß, dass ich ihn bescheiße, sagt er mir nichts. Das macht jetzt wieder was. Ich versuche heute ein bisschen, nehmt es mir nicht übel, ich versuche die Täter so ein bisschen nicht verständlich zu machen, aber einfach zu sagen, wo die stehen.
Ja.
Die übertreten jetzt Grenzen, das wird toleriert. Dann reagierst du mit Gewalt, das wird toleriert. Und jetzt kommt diese Full Metal Jacket Szene, das heißt, die anderen helfen, schlagen auch mal drauf. Und jetzt hast du schon so eine Gruppendynamik. Und wieder sagt er nichts.
Ja.
Na, oder zumindest kommt keine Gegenwehr.
Ja, ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, das soll jetzt eben kein Victim-Blaming sein. Ne? Wir wollen jetzt nicht sagen, der Hermann ist selber schuld, weil er sich nicht gewehrt hat. Aber ich glaube, die Erklärung ist ganz gut, weil die Gewalt, das ist ja jetzt wirklich nur der Anfang dieser Gewaltspirale, die jetzt immer weiter eskaliert. Und natürlich, deswegen war die Ausführung von dir gerade total gut, als Außenstehender fragst du dich natürlich, warum sagt da niemand Stopp? Warum sagt
vor allem der Robin auf?
Ja,
vor allem der Robin, der gerade noch mit ihm befreundet war. Die haben sich jetzt nämlich zusammengelegt mit zwei Leuten, die einfach nicht zu ihnen passen.
Ja.
Und jetzt muss der Robin sozusagen eine Seite wählen.
Ja,
und
das stimmt.
Er wählt eben die des Stärkeren.
Ja.
Und deine Zuhörer kennen mich ja vielleicht gar nicht. Ich mache nie Victim Blaming. Darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Es ist immer nur einer schuld und das ist der Täter. In dem Fall dann mehr. Es ist immer nur der Täter schuld. Mir geht es manchmal so ein bisschen drum, kann man noch was ändern oder nicht?
Ja.
Und an der Stelle, jetzt ist es gerade sehr, sehr schwierig, weil die Regeln des Spieles hießen, du kriegst Schläge, wenn du verlierst.
Ja.
Was er hätte machen können, wäre, ich spiele nicht mehr mit.
Ja.
Den Scheiß spiele ich nicht. Da zumachen, da mauern. Das wäre an der Stelle wahrscheinlich nicht die richtige Antwort gewesen. Aber jetzt sind wir da schon drüber. Jetzt sind wir schon außerhalb des Spiels.
Genau, und jetzt steigert sich das immer mehr. Also die Schläge und die Beleidigungen reichen nicht mehr.
Ja.
Die drei anderen jungen Männer wollen Hermann so richtig demütigen. Der soll sich vor ihnen die Seele aus dem Leib kotzen. Dafür flößen sie ihm erst einen halben Liter Wasser, gemischt mit Salz und Chilipulver ein und dann eine komplette Tube Zahnpasta, bis er sich eben übergeben muss. Dann zwingen sie Hermann, sein eigenes Erbrochenes zu essen. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Der 20-Jährige wird gezwungen, die Klobrille abzulecken und das Wasser aus dem Napf zu trinken, in dem die Klobürste befestigt ist. Währenddessen prügeln seine drei Mitbewohner immer wieder auf Hermann ein, der zwar vor Schmerzen stöhnt, sich aber nicht wehrt. Gegen 15.15 Uhr schaut dann ein Justizvollzugsbeamter in der Zelle mit der Nummer 104 vorbei, um sich ins Wochenende zu verabschieden und die Gefangenen einzuschließen. Er sieht Robin, Paddy und Dario am Tisch sitzen und fragt nach Hermann. Der meldet sich nur mit einem "Ich liege im Bett" aus der hinteren Ecke des Zimmers. Mehr traut er sich nicht zu sagen. Die anderen drei haben ihm gedroht, ihn kaputt zu machen, wenn er sie verpfeift. Also schließt der Beamte die Zellentür und geht ins Wochenende, ohne weiter nachzufragen. Von da an gibt es kein Halten mehr. Hermann muss sich hinknien und die Füße seiner Mitbewohner lecken. Irgendwann zwingt Paddy ihn dazu, seinen Penis in den Mund zu nehmen. Doch das alles reicht den drei Männern noch nicht. Sie wollen Hermann noch weiter demütigen. Dario greift zum Handfeger, der in der Zelle hängt. Die anderen ziehen Hermann die Hose runter und führen ihm den 13,5 cm langen, 2 cm dicken, rissigen Holzstiel des Besens anal ein. Durch diese anale Vergewaltigung erleidet Hermann mehrere Risse im After und innere Blutung. Er stöhnt vor Schmerzen. Doch sein Leid ist noch lange nicht vorbei. Also wenn du denkst, das war schon die ultimative Demütigung, es geht immer weiter. Es wird auch immer wieder darüber diskutiert von den drei anderen in der Zelle, wie weit sie nicht gehen möchten oder wie weit sie noch gehen möchten. Aber dass jetzt ja jemand mal sagt, so, wir hören jetzt auf, darüber denkt ehrlich gesagt keiner ernsthaft nach. Es wollte keiner als Weichei vor den anderen dastehen, wird Dario L. später über die Tat sagen. Sein Komplize Paddy ergänzt, wir haben gar nicht drüber nachgedacht, dass es ein Mensch ist. Und das finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, den du ja oft auch bei Gewalttaten hast. Wenn ein gewisser Punkt überschritten ist, ist das Opfer komplett entmenschlicht. Die nehmen gar nicht mehr wahr, dass es ein fühlendes Wesen ist mit Schmerzen, mit Ängsten. Die machen einfach weiter, ne?
Ja, vor allem bei Gewalttaten, die von Gruppen begangen werden.
Mhm.
Also ja. Ich glaube, die massivste Veränderung des Bewusstseins hattest du im Dritten Reich damals, bei uns zum Beispiel,
ja.
Als wirklich ganze Bevölkerungsgruppen vernichtet wurden,
ja.
Und davor entmenschlicht wurden. Also das kannst du auch nicht mehr machen, wenn du sagst, das ist jemand wie ich, sondern du trennst es. Was ich an dem Satz so unglaublich finde, das ist ja bei der Verhandlung, hat er das
ja,
gesagt.
Ja, genau.
Und lies ihn mal nochmal.
Wir haben gar nicht darüber nachgedacht, dass es ein Mensch ist.
Die Betonung liegt auf S.
Ja.
Er hat immer noch, er hat immer noch, er hat nach Monaten, hat er immer noch nicht geschafft, ihn wieder ihn zu nennen, dass er ein Mensch ist. Er hat ihn immer noch im S-Modus.
Und wahrscheinlich kannst du aber mit so einer Tat auch anders gar nicht leben. Wenn du dir im Nachhinein bewusst machst, ne, ich habe einen Menschen so sehr gequält, ne, das ist ja auch eine Art, damit umzugehen.
Er trennt auf jeden Fall das noch bis jetzt. Also was ich so interessant finde, auf der einen Seite ist es sexuelle Gewalt, die hast du oft, wenn junge Männer irgendwie in diesen Rausch verfallen. Vor allem einer, das war dann hier der Paddy, ne, der irgendwie diese sexuelle Komponente so mit reingebracht hat. Aber gleichzeitig so komische Sachen, die schon fast wieder kindlich sind, wie das mit dieser Zahnpasta.
Ja, ja.
So, ich will, dass der, das soll jetzt richtig eklig sein.
Dann, das ist ein Kinderstreich, ne, eigentlich.
Das ist ja. Wie ein Kinderstreich. Das
ja,
ist so, da ist sowas Kindliches dabei. Und ey, Kinder können so grausam sein. Ne?
Oh,
überleg
ja.
mal, was wir alle gemacht haben als Kinder. Irgendwie so mal ein Käfer oder mal eine Fliege oder so oder mal eine Ameisending. Das würdest du als Erwachsener gar nicht mehr machen.
Ja, klar.
So, ne? Ich will das gar nicht. Ich fühle mich fürchterlich, wenn ich daran denken müsste, eine Ameise umzubringen, jetzt einfach so.
Ja.
Und da schwingt es noch mit. Es ist so die Grenze zwischen einem Erwachsenen und einem Kind.
Stimmt.
Und das kann ganz fürchterlich sein. Ich empfehle da jedem, der das jetzt nicht versteht, dem empfehle ich Herr der Fliegen.
Stimmt, das ist ein gutes Beispiel dafür.
Die waren alle wohl erzogen sogar noch und ganz brave Internatskinder. Du packst sie auf eine einsame Insel, du nimmst Erwachsene weg und dann innerhalb von einer Woche beten sie einen Schweinekopf an. So, weißt du, es ist...
Ja, ich sag mal, diese Schicht der Zivilisation, die über diesen Urinstinkten drüber ist, ist manchmal sehr dünn.
Ja.
Und da wird's halt sichtbar, ne?
Und es gibt was übers Gefängnis, wenn du eher einfühlsam bist, wenn du empathisch bist, dann schlägt es nicht um in Gewalt, sondern es schlägt eigentlich in einen Rückzug um.
Ja.
Ne? Du wirst noch introvertierter, du lässt Dinge geschehen. Wenn du stark und aggressiv bist, dann wirst du gewalttätig in dem Setting, genau wie auf dieser Insel.
Wahnsinn.
Diese Zelle, müsst ihr euch vorstellen, die hat nichts mehr zu tun mit dem Rest des Planeten. Es ist nur noch diese eine kleine Welt.
Ja.
Und es gibt diese Momente, in denen er sowas macht wie das mit dem Besenstiel und so, wo die nicht dran denken, dass diese Tür irgendwann wieder aufgeht.
Dass es Konsequenzen haben muss eigentlich irgendwann, ne?
Es gibt eine Welt außerhalb dieses barbarischen Raums, den sie sich da geschaffen haben.
Ja, und tatsächlich schafft Hermann es ja auch einmal noch so ein bisschen Kontakt zu dieser Außenwelt aufzunehmen, wie du es gerade genannt hast, während er nämlich gezwungen wird, die Zelle zu putzen, schafft er es, den Alarmknopf der Zelle zu drücken, den man im Knast Ampel nennt. Und dadurch kommt in der Zentrale des Hauses 2, in dem sich die Zelle 104 befindet, ein akustischer Alarm an. Gleichzeitig, und das fand ich ganz interessant, weil ich das vorher auch nicht wusste, leuchtet in der Zelle selbst eine rote Lampe auf. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du solche Ampeln auch. Ich frage mich halt, warum nennt man das stiller Alarm, wenn der Alarm dann in der Zelle sichtbar ist? Also, ist ja Quatsch.
Kenne ich so auch nicht. Also, es ist eine rote Lampe, die ist außen an der Zelle dran. Dass man also auch sichtbar sieht, okay, da stimmt was nicht in der Zelle. In der Zelle macht für mich gar keinen Sinn. Kann ich mir auch so nicht vorstellen, weil wenn dort diese Lampe ist, dann Gefangene machen die wieder ab, verstecken was drin. Also, weiß ich nicht, ob das stimmt.
Naja, es ist in dem Fall so, dass die drei Täter eben dadurch gewarnt sind. Vielleicht war die auch außen an der Zelle so angebracht, dass man es trotzdem sehen konnte. Nee,
du kriegst ja mit, der Sprechfunk. Du kriegst ja mit, das macht eine, wie so ein kurzes oder
ja, ja.
Also es gibt ein Geräusch, es gibt irgendein akustisches Geräusch. Du kriegst auf jeden Fall mit, wenn jemand die, bei uns hieß es Glocke.
Ah, Glocke, okay. Ja, in dem Fall, so steht es zumindest in den Aussagen, dass die Täter bereits gewarnt sind durch diese Lampe, bevor der Sprechfunk losgeht. Also bevor sich ein Vollzugsbeamter über die Gegensprechanlage meldet. Das heißt, sie haben kurz Zeit, sich zu sammeln und zu überlegen, was antworten wir denen jetzt? Weil der Beamte fragt natürlich, ist alles in Ordnung? Robin, Paddy und Dario reagieren sofort. Zwei von ihnen halten Hermann den Mund zu und einer antwortet über die Sprechanlage. Es sei nur ein Versehen gewesen, kein Grund zur Sorge. Keiner der an diesem Wochenende eingesetzten Beamten kommt in die Zelle, um die Situation zu überprüfen. Warum das so sein könnte, hast du ja gerade schon gesagt, weil theoretisch müssten dann alle vier Beamten aufmarschieren, damit sie zumindest gleich stark sind wie die Zellenbelegung. Und so geht's eigentlich weiter und niemand hilft Hermann.
Die Entschuldigung ist eher nicht das, was du gesagt hast jetzt gerade, sondern es ist eher das Verkatertsein. Also
nicht mal auch durchaus sein, ja.
Weißt du warum? Weil die Zelle hat ja eine Kostklappe. Also in der Mitte von der Zelle ist ein Spalt, den kannst du immer öffnen, auch wenn du
kannst
ganz alleine
reingucken,
bist.
Ne?
Ja. Da kannst du reingucken. Und das hätte gemacht werden müssen. Und auf der anderen Seite tatsächlich drückst du diesen Alarmknopf beim Putzen. Das passiert. Also in meiner Haftzeit ist mir bestimmt 2-3 Mal passiert, dass ich den Alarm gedrückt habe, ohne es zu wollen. Oder beim Rumlaufen, dann lehnst du dich dagegen. Irgendwie so, das kann mal passieren. Und wenn der in der Zelle sagt, ey, es passt schon, dann schaust du normal nicht nach.
Also ist es nicht so unrealistisch, dass das versehentlich passiert? Okay.
Das kann passieren.
Okay. Ja, jetzt geht draußen so langsam die Sonne unter und Hermann ist seinen Folterern weiter hilflos ausgeliefert. Er liegt regungslos in seinem Bett und hat entsetzliche Schmerzen. Währenddessen läuft auf dem kleinen Röhrenfernseher in der Zelle die Sportschau. Paddy, Dario und Robin sitzen am Tisch und schauen zu. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum sich die drei zusammengesetzt haben. Immer wieder schauen sie zu Hermann in seinem Bett und stellen sich die Frage, leben lassen oder leben nehmen. Du hattest es ja gerade schon angesprochen, ne? Jetzt kommt so langsam, sickert ein, es gibt eine Welt da draußen, es hat Konsequenzen, was wir gemacht haben. Ich hatte schon vorher mal gesagt, komm, lass uns den weghängen, aber nur so aus Spaß, wird Dario sich später erinnern. Weil sich die drei jungen Männer nicht einigen können, was sie jetzt mit Hermann machen sollen, weil es ist ja ganz klar, er ist schwer verletzt, die Verletzungen sind sichtbar, es wird irgendwie rauskommen, was die mit dem gemacht haben. Und deshalb malen sie jetzt so eine Tabelle auf ein Blatt Papier. Links in die obere Zeile schreiben sie Pro, rechts in die Zeile Contra. In der Kontrazeile steht ganz oben 5 Jahre wegen Körperverletzung, aber 10 Jahre wegen Mord. Also da geht es jetzt darum, pro Mord oder kontra Mord. Außerdem rechnen sie aus, dass die 4 Zellengenossen mehr Lebensmittel und Paketmarken bekommen, wenn sie nur zu dritt wären. Auch das würde gegen Hermanns Tod sprechen. Dann kommen die Argumente in der Pro-Spalte. Tote können nichts mehr erzählen, steht da zum Beispiel. Und das Wort Blitzentlassung. Auch das hatte ich vorher noch nie gehört. Die drei spekulieren im Prinzip darauf, dass man sie vielleicht sogar vorzeitig entlassen könnte, wenn sie es schaffen, Hermanns Tod wie einen Suizid aussehen zu lassen und vorgeben, durch den Suizid schwer traumatisiert zu sein. Hermann bekommt das alles mit. Das ist das Allerschlimmste. Er verfolgt die Debatte über sein Leben und seinen Tod und hört auch zu, als sie ihr Urteil sprechen. Er soll noch heute Nacht sterben.
Also die Blitzentlassung aufgrund von Traumatisierung eines Suizids, eines Mitgefangenen. Es ist eine Mischung zwischen Mythos und nicht. Also du wirst natürlich nicht sofort entlassen, aber es würde, wenn das jetzt wirklich so passiert und du das mitkriegst und du den gefunden hast, es wäre definitiv was, was du irgendwo bei irgendeiner Anhörung mal sagen könntest, was dein Anwalt dann sagt. Schauen Sie sich mein Engelsgesicht ja an, der musste sogar das mitkriegen. Das wird dich aber nicht sofort rausbringen. Also das ist ein Mythos, den gibt es in jedem Gefängnis, aber jeder Erwachsene versteht auch, also dass das so nicht funktioniert.
Klar.
Aber ein Jugendlicher, der glaubt das genauso. Ey, wenn wir das gut verkaufen, Mann, die können uns doch nicht hier behalten. Natürlich können sie. Natürlich können sie. Aber die verstehen es nicht. Es ist eine der albtraumhaftesten Listen und auch wie sie entsteht, die, von denen ich je gehört habe im ganzen True Crime-Bereich. So, das Opfer darf mithören, was du pro und contra. Und dann sind so Sachen wie, ja, warte mal, wenn der nicht mehr da ist, haben wir ja weniger Einkauf, weil, ne, der gibt uns ja seinen Einkauf und der kriegt ja selber von uns gar nicht, das schwingt ja auch noch mit, der kriegt ja nichts ab. Der kriegt dann mal eine Zigarette, aber der darf eine Packung Tabak kaufen.
Ja.
Also das ist auf der Pro-Seite. So, ne? Ah, ja. Aber jetzt sind sie so in dem Stadium zwischen Traum und Wach. Also jetzt gerade der ein oder andere wird jetzt schon wissen, dass er verkackt hat. Also ich glaube gerade dieser Robin oder so, der da eh nicht sein wollte, so.
Ja, aber das Ding ist jetzt, wie kommst du aus der Nummer raus, ne? Also klar, wenn du jetzt Eier hättest, würdest du sagen, wir haben Scheiße gebaut, ne? Arzt rufen und so weiter. Aber in deren Logik ist es ja jetzt, wir müssen irgendwie das Problem lösen, damit nicht rauskommt, was wir gemacht haben. Mhm. Und sie haben ja jetzt über Hermanns Schicksal entschieden, er hat das alles mitbekommen und kriegt einen Stift in die Hand gedrückt und dann heißt es, schreib. Hermann setzt an, schreibt zwei Abschiedsbriefe, in denen er unter anderem schildern muss, keinen Bock mehr zu haben. Aber irgendwie entscheiden sich seine drei Folterer dann doch, dass die Briefe zu auffällig wären und verbrennen sie. Dann knüpft Paddy aus Kabeln einen Strick. Hermann wird ins Badezimmer geführt, die Schlinge um den Hals. Den Eimer, auf dem er steht, soll er selber wegtreten, damit es möglichst echt aussieht. Die Kabel ziehen sich um seinen Hals zusammen, er tritt gegen den Eimer, hängt kurz und fällt. Die Kabelschlinge ist gerissen. Ganze 4-mal versuchen die drei anderen erfolglos, Hermann mit Kabeln zu erhängen, aber jedes Mal reißt die Schlinge. Dann kommt einer von den Folterern auf die Idee, das Bettlaken zu benutzen, in das sie ganz am Anfang die Seife eingewickelt haben, um ihr Opfer zu verprügeln. Dieses Mal hält die Schlinge. Hermann hängt schon eine Minute, da lösen die drei das Laken wieder und schlagen ihr Opfer so lange, bis er wieder zu Bewusstsein kommt. Er soll noch eine letzte Gnadenzigarette mit ihnen rauchen. Während die Zigarette langsam zu Asche wird, soll Hermann ihnen von seinen Nahtoderfahrungen berichten. Wir haben ihn gefragt, ob er was gesehen hat. Hermann sagte nur, er habe seine Familie gesehen, erklärt Paddy später. Dann zieht der 20-jährige Hermann ein letztes Mal an seiner Zigarette. Sie legen ihm die Schlinge um den Hals und hängen ihn an der Decke des Badezimmers von Zelle 104 auf. Beim insgesamt 6. Versuch klappt es dann. Hermann stirbt. Nach 12 Stunden unglaublich brutaler Folter.
Schlimmer geht's nicht, oder?
Nee, absolut nicht. Vor allem das Ende dann nochmal, ne? So, wir nehmen dich nochmal ab. Jetzt erzähl uns doch mal, wie das war.
Warte mal, ich kann dir nicht sagen, warum das. Also, dass die Kabel reißen, ja, dass du Bettwäsche nimmst, wird wahrscheinlich irgendwann, ich habe selbst mal aus einer Bettwäsche ein Seil geknotet für den Gefängnisausbruch. Das funktioniert. Also es ist, ne, daraus kannst du ein Seil
wirklich
machen.
So wie im Film? Mit Bettwäsche zusammenknoten? Okay, krass.
Wie im Film. Du musst den Streifen reißen und dann im Grunde flechten. Und dann hast du was echt Stabiles.
Ja.
Also knoten und dann flechten und dann ist es vom Volumen, ich hatte ungefähr 5 Meter Seil und es war so viel Volumen trotzdem, ich habe es unter meiner Jacke so transportiert einmal. Ich sah aus, als hätte ich 160 Kilo. Also es ist wirklich wie so ein Fass. Das kriegst du gar nicht richtig klein gefalten. Aber gut, weißt du, was das Allerschlimmste ist? Er hat seine Familie gesehen irgendwie. Ist es nicht irgendwie so dieses, es war wirklich, er war schon an der Brücke und er sagt uns, was wir alle im letzten Moment sehen werden, so.
Ja, es ist einfach so ein trauriger und sinnloser Tod, ne? Also das ist irgendwie das Schlimme daran, von einem Menschen, der eigentlich nie richtig eine Chance hatte. Das kommt ja dann auch noch dazu.
Ja, und er wird in dieser Situation, also ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber am Ende übernimmt er Tätigkeiten dabei.
Ja.
Also so wie immer, ich beschäftige mich recht viel mit dem Dritten Reich und so, und wirklich, die Leute graben ihr Grab und stellen sich dann hin, so, weißt du? Und man denkt immer ja, so, aber wenn ich in der Situation wäre, würde ich doch, und nee, da wird das Seil mit festgemacht, nee, so geht's nicht, ja, und so, und wird dann ja, ja, selber und sich das um den Hals gelegt haben, weil sonst kriegst du das gar nicht hin.
Ja.
Weißt du, die durch diese Entmenschlichung davor war er so weit drüber, er wollte gar nicht mehr. So, der wollte aus dieser Situation raus. Da haben wir es wieder.
Ja.
Das war der einzige Ausweg für ihn, der ihm jetzt noch vernünftig erschienen ist. Schrecklich.
Ja, ich finde interessant, dass sie auch praktisch, was danach kommt, dann doch relativ genau durchgeplant haben oder zumindest sich überlegt haben, wie das ablaufen soll. Noch vor der ersten Kontrolle am Morgen soll Robin B. die Badezimmertür öffnen und den toten Hermann finden, ne? Finden natürlich in Anführungsstrichen. Dann sollte er laut schreien und den Notfallknopf in der Zelle drücken. Mit zitternder Stimme soll er dann durch die Gegensprechanlage sagen, da ist jemand tot auf dem Klo. Und genauso machen es die drei. Die Szene habe ich am Anfang schon geschildert. Die Beamten rufen und der Amtsarzt kommt in die Zelle. Der untersucht Hermanns Leiche und entdeckt tatsächlich keine Ausrufezeichen, keine äußeren Gewaltanwendungen an der Leiche. Das hat mich ein bisschen wütend gemacht, als ich das gelesen habe.
Er hat halt nicht geschaut.
Ja, definitiv, geht ja so, nicht anders.
Also der Anstaltsarzt ist jetzt auch wieder so eine Sache. Oft ist es dann in dem Moment der Sunny, weil wenn die Belegung nicht da ist, am Sonntag zum Beispiel, hast du keinen Anstaltsarzt. Warum soll der da sein?
Ja,
also da ist normalerweise dann Sunny da. Der Sunny ist nicht der erste Suizid, den er sieht. Wenn das halbwegs passt, so.
Ja, ja.
Ne? Wenn da keine Stichwunde in der Brust ist, dann sieht, ne, die haben den ja angezogen. Die Verletzungen siehst du dann eigentlich schon erst, wenn du hinschaust, wenn jetzt im Gesicht, selbst wenn du jetzt, die Gefangene sehen oft nicht gut aus. Weißt du, die zerkratzt und schuppig und fleckig, ja, und rot, und dann hängt er dann jetzt auch schon 6 Stunden, da ist der Kopf blau, da siehst du,
die blauen
Zunge
Flecken
ist schwarz, du siehst das nicht. Also ich verstehe, dass es dich wütend macht, und es ist auch richtig, ich habe da schon Dinge gesehen. Also einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich werde mich in Haft nie umbringen. Das erste war meine Mutter halt, dass ich gesagt habe, okay, ich tue dir das nicht an. Aber der zweite Grund war fast schon Trotz. Ich wollte, dass die, also als Staat oder als Beamte, mich nicht so sehen. Weil ich es auch mal gesehen habe, wie dann einer so ein bisschen Witze gemacht hat. Weißt du, wie sie sehen?
Ja, da war so einer, würdelos an seinem, dann auch, ne?
Ja. Am Kleiderschrank, ja, da hängt einer. Weißt du, so, das war irgendwie so, der hat sich weggehängt, so, ne? Irgendwie, das ist so.
Ja.
Aber vielleicht brauchen es die auch wieder andersrum, um damit umgehen
damit
zu können.
Umzugehen. Zum Glück hast du es nicht gemacht, sonst säßest du jetzt hier nicht.
Nee.
Da sind wir froh drüber. Also man kann sagen, dass der Plan von den dreien am Anfang zumindest aufgeht. Als Hermanns Todesursache wird tatsächlich Suizid eingetragen. Er wird beigesetzt und Robin, Paddy und Dario bekommen eine Chance auf vorzeitige Haftentlassung. Zumindest wird das geprüft, da sie ja angeblich durch den Suizid ihres Zellengenossen traumatisiert sind. Das alles passiert am Ende des Tages aber nicht, also der Plan geht nicht auf, dank eines einzigen Mannes, dem Bonner Oberstaatsanwalt Robin Fassbender. So ein schmales Gesicht, Halbglatze und kritischer Blick hinter der randlosen Brille. Als Fassbender von dem angeblichen Suizid in Zelle 104 erfährt und dann noch hört, dass in dieser Zelle gleich 4 Gefangene untergebracht waren, will er sich den Ort des Geschehens mit eigenen Augen anschauen. Der Staatsanwalt fährt in die JVA Siegburg und lässt sich den Toten zeigen. Er schaut genau hin, sieht Hermanns toten Körper und sein blasses, angeschwollenes Gesicht. Am Hals des Toten zeigt sich ein tiefer Abdruck und der ganze Körper ist übersehen mit Leichenflecken oder sind's doch Hämatome. Fassbender will absolut sicher gehen und ordnet deshalb eine gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche an. Das Ergebnis ist eindeutig. Hermann hat schwerste innere Verletzungen. Er wurde vor seinem Tod stark misshandelt und gefoltert. Damit ist für Robin Fassbender klar, dieser Tod war kein Suizid. Also im Prinzip genau das, was du gerade gesagt hast. Man hätte es wahrscheinlich von außen auf den ersten Blick, wenn man nicht genau hinschaut, nicht sehen können. Aber eben durch diese gerichtsmedizinische Untersuchung war dann relativ schnell klar, das kann so nicht stimmen. Trotzdem erfährt Hermanns Mutter Marianne mehr oder weniger durch Zufall vom Tod ihres Sohnes. Nicht durch die JVA selbst, sondern über einen Pfarrer. Auch noch 10 Tage später wartet Marianne auf eine offizielle Entschuldigung oder Beileidsbekundung.
Marianne, du hast nicht mal das Sorgerecht an der Stelle. Ist jetzt vielleicht ein bisschen hart von mir zu sagen, aber wieso sollen sie dich anrufen? Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, dich anzurufen. So, wenn, dann hätten sie den vergewaltigenden Vater anrufen müssen. Und das ist einfach, das Ganze macht mich, das macht mich wahnsinnig. Mhm. Weißt du? So, also,
ja.
Sie haben nicht mal jemanden gehabt, den sie anrufen.
Der ist schlimm, ne? Das ist schlimm.
Die Anstalt ruft dich eh nicht an. Warum sollen die dich anrufen? Ja, die haben überhaupt gar keinen.
Ja.
Der war über 18.
Stimmt.
Der ist 20. Die dürfen die gar nicht anrufen.
Ja.
Da kann sie sich noch so sehr aufregen, aber das ist, also ich bin, ja, keine Ahnung. Ich habe auch mit der Marianne das. Ich bin da schon so ein bisschen, weißt du, weil ich diese Kids, ich arbeite heute mit diesen Kids. Und es ist dann, an der Stelle jetzt regst du dich auf. Wie wär's, wenn du dafür gesorgt hast, dass er nicht zu seinem Vater kommt?
Ja, zum Beispiel.
Also sorry, weißt du, ich habe genau das, und da bin ich, ich weiß, da bin ich hart oder so, aber weil ich das ja immer, ich sehe das jeden Tag in der Arbeit. Sichtweisen heißt der Verein, wenn ihr euch da hinwenden wollt, wir arbeiten genau mit diesen Art von jungen Menschen.
Ja.
Und das ist dieselbe Mutter, die dann sagt, ja, und jetzt hat mir das Jugendamt mein Kind weggenommen. Die nehmen dir das Kind nicht weg, weil sie böse sind.
Ja.
So, und da auch, sie beschwert sich, dass die Anstalt ihr nicht Bescheid sagt. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Warum? Das ist ein 20-Jähriger, du hast nicht das Sorgerecht, wahrscheinlich nicht mal denselben Nachnamen, warum sollen die dich anrufen?
Ja, das stimmt. Jetzt werden natürlich erstmal ganz andere Prozesse in Gang gesetzt.
Ja.
Das ist ja die Frage, ne? Der Junge ist schwerstens misshandelt worden. Wer kann es gewesen sein? Und realistischerweise ist die Auswahl ja ziemlich klein, ne? Also in den 12 Stunden bis zu seinem Tod hatte Hermann H. in seiner Zelle ja nur Kontakt mit ganz genau 3 Menschen. Paddy J., Robin B. und Dario L. Und keiner dieser 3 jungen Männer ist so harmlos, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Wir fangen vielleicht mal mit dem Dario an, der jüngste von ihnen, der ist gerade mal 17. Seine blauen Augen stechen aufgrund seiner schwarzen Locken in seinem runden Gesicht hervor und sein Leben ist schon jetzt von vielen Tiefen geprägt, schwierige Familienverhältnisse und eine früh beginnende Drogenkarriere. Den ersten Joint raucht er mit 10, mit 12 wird er abhängig von Hasch und auch Putschmitteln, mit 15 von Heroin. Ähnlich wie auch das wahrscheinlich eine Karriere in Anführungsstrichen, die du schon so oft gehört hast, oder?
Jein, also das ist schon sehr, sehr früh alles, das hört man doch immer wieder. Ich gebe aber dabei eine Sache zu bedenken.
Mhm.
Wir haben das ja nicht von ihm so wirklich in einem persönlichen Gespräch erfahren, sondern das ist ja das, was er in Gerichten geschildert hat. Wahrscheinlich auch schon vor dieser Verhandlung.
Genau.
Und da ist immer so eine Sache. Du stellst da deine Drogensucht immer, immer, und das machen alle. Da können wir jetzt jeder sagen, das ist ein bisschen schlimmer da, als sie ist. Weil, wir haben ja gerade schon gehört, aufgrund von Suizid willst du früher aus dem Knast.
Ja,
also willst du auch weniger Knast aufgrund deiner Drogensucht. Und das ist eins der großen Probleme, was wir haben im Jugendstrafrecht, dass Richter und Staatsanwälte immer wieder hören, ich bin so, weil ich dieses Drogenproblem habe.
Klar.
Und dadurch haben wir so einen Loop, der dazu führt, dass Leute mit Drogendelikten härter bestraft werden, obwohl da viel mehr im Argen ist, ne, als diese Drogensucht. Deswegen, das wage ich zu bezweifeln. Es gibt's natürlich, aber es ist viel seltener, als wir es hören. Wir hören es eigentlich ja in jedem Fall.
Mhm.
Und es ist einfach, ich habe es auch gemacht.
Ja.
Das war das Erste, was ich sage. Warum haben sie das gemacht? Ja, ich habe Geld gebraucht für Drogen.
Ja.
Weißt du, da kann ich ja nichts dafür. So.
Das war ja naja, und im Prinzip sind ja auch alle damit zufrieden, weil es ja für die Gesellschaft auch einfacher ist, sich nicht den eigenen Fehlern stellen zu müssen und zu sagen, ach, die Drogen sind schuld.
Ja, genau, die Drogen sind schuld. Gegen die kämpfen wir eh schon.
Ja,
so, ne, da müssen wir noch mehr kämpfen. Da brauchen wir mehr Geld, mehr Mittel, höhere Strafen für Drogen. Was, Leute, ich arbeite in der Suchtprävention, nicht der Fall ist. Also,
Ja, also es gibt eben durchaus auch Parallelen zu dem Hermann. Ne? Der Dario verbringt auch viele Jahre im Heim. Auch er wird für eine Resozialisierungsmaßnahme nach Spanien geschickt. Doch an diesem Punkt, muss man sagen, hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Dario L. hat starke psychische Probleme, unternimmt einen Suizidversuch und kommt in die geschlossene Abteilung einer Psychiatrie. Außerdem ist er extrem aggressiv, verübt schon in seiner frühesten Jugend Diebstähle und Raubüberfälle. 2005 prügelt er einen Rentner fast zu Tode. Der Richter, der ihn daraufhin für 2,5 Jahre ins Gefängnis schickt, spricht bei Dario L. von einer ungezügelten Gewaltbereitschaft. Und in der JVA Arnsberg, wo er dann zuerst hinkommt, lernt Dario den Paddy kennen. Der ist zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt, hat ein langes Gesicht und blonde Haare, die er sich an den Seiten kurz rasiert hat. Paddy wächst in einem Arbeiterviertel in Bottrop auf. Seine Kindheit wird überschattet von Drogen, Gewalt und Heimaufenthalten. Schon im Grundschulalter bedroht er ein jüngeres Kind mit einem Eichenknüppel. Schon früh sind seine Lehrer mit ihm überfordert, rufen das Jugendamt und die Polizei zur Hilfe. Doch an Paddy und vor allem an seinen Eltern prallen alle Vorwürfe ab. Für Paddys Mutter ist ihr Sohn grundsätzlich unschuldig. Eine ehemalige Lehrerin erinnert sich, zum ersten und einzigen Mal habe ich über ein Kind gesagt, das kann man vergessen. Das ist schon ein echt harter Satz.
Hoffentlich hat sie es nur einmal gesagt. Also wirklich, das ist nicht gut, das zu sagen.
Nein, es ist nicht gut, das zu sagen, aber...
Wir von self-fulfilling prophecies.
Es ist, ja, in dem Fall war es auf jeden Fall so. Auch in der Schule bedroht und verprügelt Paddy regelmäßig Mitschüler. Nach dem 7. Schuljahr bricht er die Schule ganz ab. Ein ehemaliger Nachbar erzählt, dass Paddy seine Tochter mehrfach krankenhausreif prügelt und mit einer Axt bedroht haben soll. Damals ist der Junge aber unter 14 und damit noch nicht strafmündig. Sobald Paddy dann 14 ist, wird er mehrfach verurteilt, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Drogendelikten. Er kommt in die JVA Siegburg. Dort erfährt er kurz vor dem Foltermord an Hermann H., dass er bald Vater wird. Das ist wirklich ein ganz kaputtes Leben auf vielen Ebenen. Ne? Also sehr, sehr früh angefangen mit Gewalt und eben auch eine doch ganz andere Biografie als der Hermann, weil der Hermann war ja jetzt nicht großartig gewalttätig.
Nee, weißt du, was wir haben? Also wir haben dieselben Gegebenheiten. Mhm. Wir haben ein kaputtes System außenrum und wir haben aber zwei verschiedene Menschentypen. Mhm. Die einen, die eben diese, wenn du jetzt im Jugendsprache oder auch im kriminellen, im strafrechtlichen Kontext, das sind Täter und Opfer.
Ja.
Der eine wird submissive so und nimmt nur noch Drogen und lässt diese Dinge um sich herum geschehen und die anderen werden, die drücken sich aus durch Gewalt.
Ja.
Also die antworten auf dieses kaputte System um sich herum mit Gewalt nach außen. Mhm. So, das ist, alles andere ist ja gleich.
Ja. Ich bin nicht ganz sicher, ob du mir das gesagt hast oder der Medi, den Kumpel von dir, den wir auch schon mal im Tatort-Podcast hatten, der auch Gewalttäter war als Jugendlicher und der hat einen ganz interessanten Satz gesagt, der sich bei mir total festgesetzt hat. Der hat nämlich gesagt, ich hatte damals nicht mal Respekt vor mir selber. Niemand hatte Respekt vor mir. Ja. Warum soll ich dann Respekt vor anderen Leuten haben und vor der Gesundheit und von den Wertsachen anderer Leute, wenn ich keinen Respekt vor mir selber habe? Und das trifft, glaube ich, irgendwie bei denen schon durchaus zu. Ist ja bei dem Robin B. auch so, der dritte Täter, der hat ja auch Parallelen zu dem Paddy, der hat auch kurz vor dem Mord die Nachricht bekommen, dass seine Freundin ein Kind von ihm erwartet. Ja. Der ist 21, kommt aus Aachen, trägt seine mittellangen blonden Haare zum Mittelscheitel und sieht damit so ein bisschen aus, ja, ich finde, wie so ein aufstrebender Tennisprofi. Also wenn du den jetzt auf der Straße sehen würdest, würdest du jetzt nicht irgendwie denken, das ist so ein Gewalttäter. Aber auch seine Kindheit ähnelt der seiner Mittäter. Mit 12 raucht er seinen ersten Joint, danach LSD, Amphetamine. Er hat schon früh ein Alkoholproblem, so dass ein Kasten Bier am Tag für ihn keine Seltenheit ist. Auch er findet keinen familiären Rückhalt, zieht viel umher und landet oft in verschiedenen Heimen. Er finanziert sein Leben durch Einbrüche, bis er eben im August 2006 in der JVA Siegburg landet. Also ja, wir haben Parallelen, wie du gerade schon gesagt hast, in den Biografien, aber nicht jeder macht dasselbe daraus, ne?
Nicht jeder macht dasselbe, aber wir haben auf jeden Fall ein Quartett von Leuten, die von Anfang an schlechte Karten hatten.
Ja,
so. Das stimmt. Und das ist wieder typisch, dass die halt sich in der Jugendstrafanstalt treffen.
Mhm.
Ich habe mal in der Haftanstalt so ein kleines Experiment gemacht. Da habe ich die Leute im Kreis aufgestellt und habe dann über frühkindliche Trauma geredet. Und jedes Mal, wenn jemand Ja sagt, sollte er halt einen Schritt nach vorne machen. Also nicht sagen, sondern einfach einen Schritt nach vorne. Und die sind am Schluss alle ganz nah an mir dran gestanden. Ich stand so in der Mitte. Und das waren einfache Fragen wie: Seid ihr als Kind oft umgezogen? Habt ihr oft die Schule wechseln müssen? Haben eure Eltern ein Drogenproblem gehabt? Habt ihr euch nicht geliebt gefühlt? So diese Dinge, für die ein Mensch gar nichts kann. Für die du nichts kannst. Und das war, ja, es war halt beeindruckend zu sehen, dass egal wie unterschiedlich die Taten sind oder die Persönlichkeitsstrukturen am Ende, diese Masse an frühkindlichen Trauma war bei allen da. Und ja, da haben wir halt das große Problem. So, ich meine, noch ein größeres Problem ist, der Gedanke einer Haftanstalt ist ja eigentlich Schutz der Allgemeinheit.
Ja.
Und das hast, also das wäre ein vernünftiger Gedanke. Das ist was ich verstehen kann. Okay, diese Menschen sind gefährlich für uns, deswegen müssen wir sie weg.
Absolut.
Abtrennen. Und da hast du ja bei Leuten, die so ausleben, die Gewalt so ausleben wie jetzt Paddy und Dario, ja, ganz klar. dann musst du dir was einfallen lassen. Aber wenn du die jetzt zusammenbringst mit Leuten wie dem Hermann, dann entsteht doch nichts Gutes.
Kann nicht.
Wie soll die Leute sagen immer, ja, dann packst du die in eine Zelle, dann denken die drüber nach. Selbst in einer Einzelzelle, wenn ich selber nur gefüttert wurde mit Gewalt und Negativität und einem kaputten System, wie soll ich denn jetzt auf was Positives kommen?
Ja.
Meine Gedanken drehen sich doch jetzt darum weiter. Und das Wertesystem, in dem die leben, also gerade Paddy und Dario, die ja beide schon Kriminelle sind, kriminelle Jugendliche, da gibt's ein Wertesystem, das komplett anders ist als das, das wir haben. Also jemanden kaputt zu schlagen, ist eine gute Tat. In diesem Wertesystem. Ja. Diese Kids sind gewohnt, bestraft zu werden.
Ja.
Schon eine Lehrerin sagt, und die, ich unterstelle jetzt gar nichts Schlechtes, sondern die war halt einfach fix und fertig, die sagt, den kannst du vergessen. Das heißt, davor ist er aber schon hunderte Male bestraft worden.
Ja.
Hunderte Male, immer wieder, vom Kindergarten an, von Dingen, für jedes auffällige Verhalten. Jemanden geschlagen, irgendwie sich selbstbewusst versucht zu behaupten. Warum machen sie denn das? Sie sind schon mal davor Opfer geworden.
Ja.
Meistens zu Hause. Ne? Und dann werden sie Opfer von Gewalt, dann irgendwann üben sie Gewalt selbst aus und bekommen dafür eine Strafe. Jetzt ist mir bei diesen Kids aufgefallen, wenn ich den strafe, reagiert er überhaupt nicht. Wenn ich sage, ey, warum bist du jetzt schon wieder zu spät, Mann? Jetzt heute darfst du nicht mehr mit. Die zucken nicht mal mit der Wimper.
Ist ja klar eigentlich, ne?
Hornhaut. Weil
ich schon so oft gehört. Strafe.
Genau, Hornhaut, ja. Wenn du jetzt aber sagst, ey, wow, das war eine geile Antwort, Mann. Voll gut gemacht. Danke, ey, wow, wie du mitdenkst. Heute richtig klasse. Dann siehst du dieses Kind plötzlich, wie sich so wegdreht. Dann siehst du dasselbe Kind, das jede Strafe mit hocherhobenem Haupt nimmt, siehst du plötzlich, wie es so zuckt und sich unangenehm fühlt, weil Lob ist es nicht gewohnt.
Krass, ja.
Und das heißt doch eigentlich, wenn wir diesen Strafkreislauf immer weitermachen, diese Strafspirale, Kindergarten musst dich in die Ecke stellen, Schule musst du vor die Tür stellen,
ja.
Nachsitzen. Als ich das erste Mal in der Zelle saß, habe ich die Skills, die ich dort gelernt habe, habe ich das erste Mal in der Zelle wieder verwendet. Weißt du? So dieses, ach, ich gucke jetzt an die Decke. Ich kann eine Stunde lang an die Decke schauen. Die Zeit geht so vorbei. Und das ist das große Problem. Also wir bestrafen die gewöhnen sich dran und dann irgendwann kommt diese ultimative Strafe Haft.
Ja.
Und was erwarten wir jetzt? Das ist genau das, wofür er, seit er ein Kind ist, hintrainiert hat. Also wir müssen da was ändern. Das schockt den einfach
nicht, ne? Ist ja auch
klar. Schockt ihn überhaupt nicht.
Ja.
Das schockt ihn überhaupt nicht. Das ist die Welt, für die er gebaut wurde. Das ist nämlich das Nächste. Überall wird er bestraft und dann kommt irgendwann die kriminelle Welt und akzeptiert und belohnt sogar dieses Verhalten. Na? Also für die Sachen, die du als Kind in der Schule bestraft wirst, wirst du als Krimineller in einer, sagen wir, Rockergruppierung gelobt.
Ja.
So. Also, wir müssen da wirklich viel dran arbeiten, dass wir diese Kids erreichen. Vor allem aber dürfen wir so eine Zelle nicht kreieren.
Ja.
Wir dürfen niemals jemand, der so submissive ist, mit so jemand Aggressiven in eine Zelle packen.
Ja. Also, das war, wie du schon gesagt hast, ich finde, der perfekte Sturm trifft es total gut, ne? Also,
das,
da war
Sturm.
Schon klar, dass was passieren würde und dann kamen eben diese ganzen anderen Umstände auch noch dazu. Jetzt ist
und
natürlich.
Eine Sache noch. Zu dem, was Mehdi gesagt hat, sich selbst hassen, wie soll ich, wenn ich keinen Respekt vor mir selbst habe? Guck mal, Dario hat einen Suizidversuch gehabt.
Ja.
Das habe ich jetzt das erste Mal von dir gehört, das wusste ich davor nicht, aber das erklärt auch schon wieder einiges. Hey, ich habe versucht, mich selbst umzubringen. Wieso soll der sich nicht umbringen?
Ja, es ist aber auch interessant, dass ausgerechnet der Dario derjenige ist, der als erstes einknickt. Der wird als erster vernommen und schon nach der zweiten Nachfrage erzählt er dann, was in der Nacht zum 12. November in der Zelle wirklich passiert ist. Und das sehr emotionslos, möchte ich mal sagen. Ja, der sagt zum Beispiel, wir haben schon am Morgen darüber gesprochen, den Haar wegzuhängen, weil er der Schwächste war. Das war erst Spaß. Also wirklich töten, so sagt er es selber, habe er den Hermann nicht wollen. So sagt es Dario. Trotzdem habe er bei der Abstimmung über das Leben von Hermann die Hand gehoben, aber nur, weil er kein Weichei sein wollte. Dario ist übrigens dann der Einzige, der bis zum Prozessbeginn sehr umfassend aussagt. Nach Monaten der Vernehmung, Tatortanalysen und Zeugenbefragung erhebt die Staatsanwaltschaft Bonn im Frühjahr 2007 dann Anklage gegen Dario L., Paddy J. und Robin B. wegen Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Vergewaltigung. Alle Täter hätten aus Mordlust gehandelt und Hermann aus niedrigen Beweggründen und zur Verdeckung einer Straftat umgebracht. Der Prozess beginnt im August 2007 mit einem ausführlichen Geständnis von Dario L. Er erzählt davon, dass die Seifenschläge zu Beginn der Foltersession nicht so ernst gemeint waren. Das war nur ein Spaß. Er erklärt weiter, dass die Idee, dass man Hermann zum Erbrechen bringen könnte, von ihm kam. Dafür mixte er ein Gemisch aus Wasser, Salz und Chilipulver zusammen. Dario schildert genauestens, wie sie Hermann erhängten, dass sie es viermal mit Elektrokabeln versuchten, erst die vom Fernseher, dann die vom Tauchsieder und dass Paddy derjenige war, der die Kabel immer und immer wieder zusammenknotete, weil die beiden anderen nicht wussten, wie das funktioniert, dass sie Hermann erst auf einen Bücherstapel stellten, sich dann aber doch für den umgedrehten Eimer entschieden und dass das Kabel immer wieder riss. Wir haben ihn die ganze Zeit geschlagen, überall hin. Er hat nur ein bisschen laut gestöhnt, ergänzt er seine Erzählung. Eigentlich wollte es in Wirklichkeit keiner von uns. Immer wieder hat mal einer gesagt, wir sollten aufhören. Aber dann haben die anderen gesagt, das geht nicht. Keiner von uns wollte als Feigling dastehen. Während Dario kein Blatt vor den Mund nimmt und von den Taten und Gedanken erzählt, schaut Robin B., der auf der Anklagebank sitzt, nur zu Boden. Er redet nicht über die Details der Tat, aber er bestätigt Darius Schilderung. Und auch Paddy äußert sich vor Gericht, und zwar über die Motive der drei. Wir wollten am nächsten Tag auf Psycho machen, so wollten wir schneller aus dem Gefängnis rauskommen. Während des gesamten Prozesses sitzen Hermanns Mutter, sein Bruder und seine Schwester als Nebenkläger im Gericht. Über Tage hören sie sich an, wie Hermanns Mörder völlig emotionslos berichten, was sie ihrem Sohn und Bruder alles angetan haben. Mhm. Martin, also Hermanns älterer Bruder, eigentlich die einzige richtige Stütze, die er im Leben hatte, der immer für ihn da war, der sitzt während der gesamten Aussage von Dario L. mit offenem Mund da. Mutter Marianne wirft immer wieder Blicke voll Hass und Abscheu in Richtung Anklagebank. Hermanns kleine Schwester Tina sagt in einer Prozesspause, sie sollten für immer weggesperrt werden. Ich finde es total interessant, dass alle drei im Prinzip sagen, eigentlich wollten wir den gar nicht umbringen. Hm. Aber das war diese Gruppendynamik. Und ich kann es mir sogar vorstellen, dass man zwischendurch eben Zweifel gehabt hat, aber eben dieses, ich wollte nicht als Feigling dastehen, das scheint so das Wichtigste gewesen zu sein.
Philipp, wir müssen immer vorsichtig sein bei dem, was wir von den Tätern hören, weil klar, da ist der Anwalt schon drüber gegangen. Einer der Anwälte natürlich war zum Beispiel Uwe Kreschel, der bei Barbara Salisch sitzt, normalerweise ist ein Top-Anwalt. Mhm. Wir dürfen das nicht vergessen, da kommen nämlich wirklich gute Anwälte in solche Fälle rein, auch wenn die Angeklagten kein Geld haben, weil das ist dann Pflichtmandat, Prestige. Das übernimmst du, Prestigefall, kannst ein Buch drüber schreiben. So, was sollen sie denn sagen? Ja, ich wollte den unbedingt tot sehen.
Würde nicht so gut ankommen vor Gericht.
Kommt nicht so gut an. Also natürlich sagen alle drei, ja, das wollten wir auf gar keinen Fall. Wir wollten kein Feigling sein. Das ist aber auch so ein bisschen ich finde, das ist die Erwachsenenerklärung dahinter. Mhm. Weißt du, was war denn mit dem Senioren, den du halb tot geschlagen hast?
Ja.
Den wolltest du eigentlich auch nicht tot sehen. Da wolltest du auch nicht als Feigling dastehen. Weißt du, es ist so ein bisschen, ich weiß, wie Gewalt für einen wird, wenn man das gewohnt ist. Und ich weiß auch, dass diese Leute gerne mal jemanden töten wollen. Das ist so. Irgendwann gibt es eine Stelle, so du willst es mal sehen. Weil der Mensch ist dir egal. Also der Hermann ist denen so egal.
Ja.
Der Einzige, der vielleicht noch ist, der vor mit ihm in der Zelle war. Die anderen zwei. Ja. Und deswegen ist auch das, was du vorher gesagt hast, für mich so interessant gewesen. Dieses, dass man vielleicht eine Art Coping-Mechanismus braucht, indem man heute ihn noch entmenschlicht. Das brauchen die gar nicht. Weil das ist einfach in Ordnung.
Ja.
Und klar, wenn du dich jetzt später änderst und dann sagst, oh shit, das war nicht in Ordnung. Klar. Aber in dem Moment war das komplett folgerichtig. Und es ist nicht so, vielleicht bedauern wieder, weil du jetzt mehr Strafe kriegst und weil du nicht rausgekommen bist, hätten die diese Blitzentlassung bekommen.
Ja, ja.
Und keine Anklage. Glaub mir, keine Albträume. Also zumindest für die zwei der Täter, keine Albträume.
Ich glaube, das ist schwierig, das aus meiner normalen, heilen Weltsicht so zu sehen. Es ist spannend, das irgendwie auch zu hinterfragen. Ja,
das sind Leute, die mit wenn du unter 14 schon schwere Gewalttaten übst.
Ja.
Und klar, es ist therapierbar, es ist auch, man kann daran arbeiten, man kann das lernen zu kontrollieren. Aber dass die in dem Moment alle das eigentlich nicht wollten, weil sie nicht als Feiglinge dastehen, das ist genau das, was dir der Anwalt sagt. Das glaube ich kein Millimeter.
Ja, schauen wir mal, wie das Urteil ausfällt. Das fällt dann am 4. Oktober 2007 im Bonner Landgericht. Der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Alle warten gespannt auf die Urteilsverkündung. Robin B., Paddy J. und Dario L. sitzen neben ihren Verteidigern gegenüber Hermanns Familie und Staatsanwalt Robin Fassbender. Noch bevor der vorsitzende Richter sein Urteil verkünden kann, richtet sich der Anwalt der Familie H. an die Beteiligten, also der Anwalt der Familie von Hermann. Er liest einen Brief vor, Autor den Martin zuvor geschrieben hat. Während der Anwalt seine Stimme erhebt, weint Martin H. leise und still in sich hinein. Die Worte in Martins Brief richten sich nun direkt an die Täter. Wenn ihr wirklich Reue empfindet, dann akzeptiert die Strafe, die ihr bekommt. Dann spricht das Gericht sein Urteil. Dario L., der zum Tatzeitpunkt mit 17 Jahren noch minderjährig war, wird zu 10 Jahren Haft verurteilt, der höchstmöglichen Strafe nach Jugendstrafrecht. Also mehr wäre hafttechnisch einfach auch nicht gegangen. Robin B. und Paddy J. dagegen werden nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Paddy J. ist laut Gericht der Haupttäter. Er wird zu 15 Jahren Haft verurteilt. Robin B. kommt mit 14 Jahren Haft davon. Das Gericht hält ihm zugute, dass er zumindest nicht an der Handfegervergewaltigung beteiligt war und so gezeigt hat, Zitat, dass er noch Grenzen kennt. Eine Feststellung der besonderen Schwere der Schuld oder eine Sicherungsverwahrung, wie sie zum Beispiel der Staatsanwalt gefordert hat, lehnt das Bonner Landgericht ab und argumentiert mit der Hoffnung, dass man Dario, Robin und Paddy nach der Haft wieder in die Gesellschaft eingliedern kann. Deshalb wird eben nicht die Höchststrafe verhängt. Wenn ich sehe, wie du deine Augenbrauen zusammenziehst, siehst du das vielleicht ein bisschen anders.
Wir haben wieder eingliedern.
Was denn, ich weiß, du magst den Begriff nicht. Ja,
wohin genau wollen sie sich denn wieder eingliedern? So wieder ins alte Rentner schlagen und also es ist schwierig einzuschätzen, wie erwachsen die damals waren, weil dieses 18 klingt alt genug, 20 klingt alt genug. Man muss da eigentlich den Entwicklungsstand anschauen, wo die stehen. Und 14, 15 Jahre ist ein Brett, aber es reicht nichts für diese Tat.
Ja.
Weißt du, es reicht nichts. Aber auf der anderen Seite, wenn er jetzt mit 50 immer noch sitzen würde, kann sein, dass er komplett anderer Mensch ist als der 20-Jährige. So, ne? Und sich selber nie wieder jemandem was tun würde. Es ist einfach, das ist eine Sache für Gutachter. Ich bin froh, dass ich sowas nicht entscheiden muss. Ich finde, sie sind nicht die einzigen, die bestraft gehören in dem Fall.
Ja, das stimmt. Sie sollten definitiv nicht die einzigen sein. Da kommen wir gleich nochmal zu. Für die Familie ist das natürlich auch schwer zu schlucken, dieses Urteil. Ne? Also der Martin, also Hermanns Bruder, sagt zum Beispiel, das Urteil ist für uns nicht annehmbar. Hermann war mehr wert. Damit ist er für uns ein zweites Mal gestorben.
Verstehe ich komplett.
Ja, total.
Aber tatsächlich, und es klingt jetzt total hart, sind wir irgendwann davon weggegangen, die Opfer entscheiden zu lassen, wie Täter bestraft werden. Mhm. Weil Dann hat es einen Kreislauf aus Tod. Weil was willst du? Du kannst ihn nicht wieder lebendig machen.
Nein,
wir müssen uns in irgendeinem Rechtssystem bewegen. Da gibt es Regeln dafür.
Ja, die Frage ist halt auch am Ende des Tages, auch das klingt jetzt hart, ob jetzt 15 oder 20 Jahre, ne? Das macht den Hermann nicht lebendig und das nimmt den Schmerz ja auch nicht weg, so, ne? Der Schmerz bleibt ja einfach. Die Urteile bei Dario L. und Robin B. bleiben bestehen. Bei Paddy J. geht die Staatsanwaltschaft, die ja ein höheres Strafmaß gefordert hatte, in Revision. Staatsanwalt Fassbinder begründet diesen Schritt so, Paddy habe trotz seines jungen Alters eine so ausgereifte, hochkriminelle Persönlichkeit, dass diese Persönlichkeit der eines erwachsenen Schwerverbrechers gleiche. Außerdem habe vor allem Paddy als Haupttäter kaltblütig gehandelt. Der Bundesgerichtshof stimmt der Revision im August 2008 zu und verweist das Verfahren zurück ans Landgericht. In seiner Begründung stellt der BGH fest, dass es sich bei der Hoffnung des Bonner Landgerichts auf eine mögliche Wiedereingliederung von Paddy um eine reine Vermutung handelt, die nicht hinreichend begründet wurde. Also es ist vielleicht die Hoffnung, wäre mal ganz schön, wenn er wieder eingegliedert wurde, aber es spricht ja ehrlich gesagt nicht besonders viel dafür, dass das möglich ist. Deshalb urteilt das Bonner Landgericht im Fall des Foltermordes von Siegburg am 8. Mai 2009 ein zweites Mal. Wieder wird Paddy J. zu 15 Jahren Haft verurteilt. Dieses Mal schließt das Gericht in Bonn allerdings eine anschließende Sicherungsverwahrung nicht mehr aus. Drei Jahre nach der Folternacht in Zelle 104, die Hermann H. unter unfassbar schrecklichen Umständen das Leben gekostet hat, wird die letzte Akte in diesem Prozess geschlossen. Am Ende sagt der vorsitzende Richter, wir hatten hier einen Fall, der an den Grenzen menschlichen Verhaltens rührt. Und der Foltermord von Siegburg sorgt natürlich auch außerhalb der Gerichtssäle für heftige Diskussionen. Ziemlich schnell nach der Tat spricht ganz Deutschland über die Nacht in Zelle 104 und vor allem über die Zustände in der JVA Siegburg. Unter anderem kommt so an die Öffentlichkeit, dass es in dem Gefängnis ein großes Problem mit rechtsradikalen Insassen gibt, die dort ungestört Propagandamaterial verteilen. Außerdem wenden sich mehr und mehr aktuelle und ehemalige Häftlinge aus Siegburg an die Öffentlichkeit und berichten von ständiger Gewalt. Auf die Fresse gibt's immer, erzählt zum Beispiel ein Ex-Häftling dem Spiegel. Manchmal hatte ich das Gefühl, das finden die Zuständigen auch absolut okay. Neben dem Wachpersonal ist es vor allem der Anstaltsleiter Wolfgang Neufeind, der in der Kritik steht. Dass er das Faustrecht und Hierarchien unter den Häftlingen duldet, ist laut Mitarbeitern des Gefängnisses schon lange bekannt. Und selbst als Hermann H. in seinem Gefängnis brutal ermordet wird, lässt sich der Direktor nicht am Tatort blicken. Herr Neufeind lässt sich nie in den Zellentrakten blicken. Das ist unter seiner Würde, erzählt ein ehemaliger Mitarbeiter der JVA. Überrascht dich das, dass die Gefängnisführung sich da so raushält und sagt, ist mir egal, was da passiert?
Ich weiß gar nicht, ob es ihm wirklich egal ist oder ob er halt einfach denkt, so sollte es sein.
Stimmt, das kann ja auch sein, ja.
Dass die Anstaltsleiter sich in den Anstalten blicken lassen, das sollte schon sein. Also der sollte definitiv durch den Zellentrakt mal laufen. Es ist schwer zu sagen so. Also so wie es da gehandhabt wurde, also wir haben zwei Notrufe. Wir haben einen Stellenschlüssel, der gar kein konsequentes Eingreifen möglich macht, wenn jetzt irgendwas wäre. Wir haben anscheinend einen Anstaltsleiter, der Gewalt innerhalb der Anstalt toleriert. Und das sickert ja runter auf die Bediensteten. Das heißt, wenn du jetzt gehst und sagst, ey, der hat mir gestern eine Ohrfeige gegeben, dann sagt der Beamte, ja, brauchst jetzt nichts machen. Also da kümmert sich eh keiner drum. Und das wiederum sickert runter zu den Gefangenen,
klar,
die dann wissen, okay, ich kann dem eine hauen, ohne dass was passiert. Ist natürlich ein Problem. Also da, das ist nicht in Ordnung.
Ist es auch was du in deiner Zeit in Haft, also womit du selber Erfahrung gemacht hast, dass es Gewalt gab und nicht genau hingeschaut wurde?
Es gibt verschiedene Anstalten auch da wieder. Also ich war in Stadelheim, hat tatsächlich mich ein Beamter gebeten, einen Gefangenen zu verprügeln.
Wow.
Was ich nicht gemacht habe.
Weil der hat aufgemuckt oder warum solltest du den?
Nee, das war damals der U-Bahn-Schläger. Der erste U-Bahn-Schläger, den wir in Deutschland hatten. Das war damals ein Fall, wo die Bilder durch die Medien gegangen sind, wo zwei Jugendliche einen älteren Herrn in der U-Bahn in München niedergeschlagen haben. Und das siehst du so. Du siehst die Bilder und dann haben die immer wieder auf Loop irgendwie diesen Tritt. Der eine tritt den noch so am Boden.
Das war, wo der den von hinten so umgetreten hat, als der schon auf dem Weg war aus der U-Bahn-Station raus. Ne? Ja, stimmt. Ich erinnere mich.
Und die öffentliche Meinung war damals, dass es waren beides ausländische Täter, beziehungsweise Migrationshintergrund. Mhm. Und die öffentliche Meinung war ganz stark gegen die. Und der Beamte, der mir damals dieses Angebot gemacht hat, war auch eher rechts eingestellt. Mhm. Und ich hatte davor eine Schlägerei mit einem Türken.
Mhm.
Und dann hat er gedacht, ich wäre der richtige Mann für den.
So,
weil einer der Täter war Türke.
Ja.
Und er hatte diese Schlägerei auch mitbekommen und hat mich damals so ein bisschen gedeckt, wofür ich froh war, weil ich wurde angespuckt davor. Also das war eine Schlägerei, die gar nichts mit irgendwie irgendwelchen Nationalitäten zu tun hat. Da ging es einfach darum, du spuckst mich an im Hof, ich schlag dich halt so.
Ja.
Und das hatte der gesehen und hat danach so, ja, das kriegen wir schon, das passt schon. Ich habe das gesehen, das passt schon, das passt schon. Und 2-3 Monate später kam dann der türkische Täter. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihn schlagen könnte. Er setzt mich mit ihm in die Doppelzelle. So.
Wow.
Also das passiert tatsächlich so. Ist aber dann eher, also so wie ich es erlebt habe, nicht strukturell, sondern eher sehr individuell von einzelnen Beamten. Mhm. In Straubing gab es eine Null-Toleranz gegen Gewalt-Richtlinie. Also da war wirklich ein böser Blick, war schon so, dass du, war kurz davor so. Also für eine Ohrfeige hättest du eine Anzeige nach draußen bekommen sogar.
Mhm.
Das ist eine neue Veränderung, dass die Anstalten haben früher Gewalt in der Anstalt hat man früher mit hausinternen Strafen geahndet. Heißt, du schlägst jemanden und wenn der nicht wirklich schwer verletzt ist oder so, gibt keinen Nachschlag, sondern da gab es so, also kein Nachschlag bedeutet, du hast eine Verhandlung draußen und du kriegst mehr Strafe.
Ja.
Und das gab es bis in die 90er rein eigentlich nicht. So, ne? Und dann ging es langsam los, dass man gesagt hat, okay, du schlägst jemanden hier drin, wir machen eine Anzeige nach draußen. Davor wollten es die Gefängnisse nicht und davor die Zuchthäuser nicht, weil man natürlich sich nicht reinschauen lassen wollte hinter die Mauern. Und das war die Anstaltsleiter, wie die gesagt haben, ich habe meinen Knast schon im Griff.
So ein geschlossenes System eigentlich.
Genau. Und du willst jetzt nicht irgendwelche fremden Polizisten oder Staatsanwälte oder irgendwen, der hier rumwuselt und noch dazu dann eine Gerichtsverhandlung, die vielleicht sogar in den Medien steht. Also hast du Gewalt unter Gefangenen eigentlich immer gedeckelt. Und in den 90ern hat man damit so langsam angefangen und in den 2000ern war das eigentlich schon überall so, dass eine Gewalt hat hinter Gittern eine Anzeige draußen nach sich gezogen hat. Und hier in Siegburg sehen wir offensichtlich, dass es nicht gemacht wurde.
Ja, man muss sagen, es hat durchaus noch zu Konsequenzen geführt, zumindest für den Gefängnisdirektor, den Herrn Neuverein. Bereits eine Woche nach dem Mord wird der promovierte Jurist aus Köln von der Justizministerin ins Justizvollzugsamt in Wuppertal versetzt. Die Ermittlungen
gegen ihn, wie eine Strafe.
Das klingt wirklich wie eine Strafe. Nichts gegen Wuppertal, aber so richtig spannend klingt es nicht. Die Ermittlungen gegen ihn werden allerdings nach kurzer Zeit eingestellt. Allerdings reißen die Diskussionen um die Zustände in deutschen Gefängnissen nach dem Mord nicht ab. Es geht aber auch immer wieder in dieser Diskussion eben um Personalmangel. In der JVA Siegburg arbeiten zum Zeitpunkt von Hermanns Tod 208 Mitarbeiter. An den Wochenenden aber sind aus Kostengründen nie mehr als 6 Personen für 700 Leute zuständig.
Das ist absolut Wahnsinn. Man hört ja auch, vor allem wenn du jetzt hörst, 200 Beamte, das ist ja dann denen ihr ganzes Personal. Ja. Damit füllen die ja 3 Schichten.
Richtig.
Also das ist so oder so zu wenig.
Ja, ja. Also es kommt dann halt alles zusammen. Ne? Also regelmäßige Kontrollen kannst du dann ja gar nicht durchführen mit so wenig Personal. Wie soll das funktionieren? Die hätten vielleicht, Hermann, das Leben retten können, aber das wäre gar nicht machbar gewesen. Und obwohl die Anzahl der Insassen in der JVA Siegburg in den letzten Jahren immer mehr gestiegen ist, wurden wegen Sparmaßnahmen im Jahr vor Hermanns Tod 3 Sozialarbeiter, 2 Lehrer und 2 Psychologen entlassen.
Also gerade die Leute, weil das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich das eine ist der Gedanke, weil wenn wir an Gefängnis denken, denken wir immer sogar an Kontrolle. Immer. Wir denken, aha, die Kontrolle ist gar nicht möglich. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist, es ist gar keine weichen Angebote. Also weder Sport noch diese Alternativmöglichkeiten, um mal rauszukommen aus der Zelle. Und warum sind die so wichtig? Nicht nur, um den Gefangenen eine bessere Zeit zu machen, sondern wieder, du hast was, was du ihnen bei Fehlverhalten theoretisch nehmen kannst.
Ja.
Also es macht auch Sinn für die Sicherheit der Anstalt, den Leuten Möglichkeiten zu geben, wie sie besser leben können.
Genau.
Ne? Und wenn du dich jetzt schlecht benimmst, darfst du nicht zum Sport. Wenn der Sport aber sowieso ausfällt, was wollt ihr mir nehmen? Wollt ihr mich alleine in eine Zelle sperren? Ach, macht ihr ja gerade schon.
Ja, ja.
So, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wen man gekürzt hat, spricht Bände, dann die Sozialarbeiter und die Psychologen zu kürzen. Das sind aber gerade die, von denen du mehr brauchst.
Wie schätzt du das ein, jetzt Stand jetzt? Ne? Das ist ja jetzt alles schon ein bisschen her. Aus deiner Erfahrung, wie ist das mit Personalmangel an deutschen Gefängnissen? Ist das immer noch so ein großes Ding?
Gefängnis ist einfach ein Riesenthema, weil durch die Föderalismusreform haben wir in jedem Bundesland ein anderes System. Mhm. In Bayern ist der Stellenschlüssel Sicherheit betreffend ausreichend.
Ja.
So, dahin schiebt man die Ressourcen. Trotzdem hatte ich zum Beispiel in einem Hochsicherheitsgefängnis wie Straubing, in dem wirklich 850 Schwerstkriminelle sitzen. Dort sitzen unsere Serienkiller.
Ja.
Und wir haben dort damals 2 feste Psychologen gehabt.
Boah, 2. Wow.
Ich habe den einmal gesehen in einem, ich glaube halbjährlich ist dieses Gespräch, dann gehst du rein, das wirst du gezwungen. Ich glaube aber sogar, es ist nur jährlich. Gehst du rein, dann sagt er, hallo, wie geht's Ihnen? Gut, okay. Auf Wiedersehen.
Schönen Tag noch.
Mhm. Original, es sind 2 oder 3 Fragen, die du beantworten musst. Wenn du sie mit gut beantwortest, gehst du.
Wahnsinn.
Und das ist natürlich ein Problem. Die Sozialarbeiter kamen gerade da, wo ich, gegen Ende meiner Haft wurden es davon mehr. Mhm. Dann ging es los, dass man nicht mehr nur in jedem Haus, also es sind 2 Häuser, einen hat, sondern in jedem Gang, beziehungsweise in jedem Flügel. Da war es in jedem Flügel, also 4 pro Flügel. Das ist auch wichtig. Also das ist sehr, sehr wichtig. Sozialarbeiter sind der Weg nach draußen, der Schlüssel nach draußen, die Verbindung nach draußen. Ja, es ist leider sehr, sehr schwierig für diese Leute dort zu arbeiten.
Glaubst du, das liegt auch ein bisschen daran, dass man sagt, ja, mein Gott, das sind ja nur die Knastis. Wird ja immer gerne dieses Bild vom Wellnessurlaub im Knast bemüht und die sollen mal froh sein, wenn sie Wasser und Trockenbrot kriegen und dann ist schon alles in Ordnung.
Also ja, daran liegt es. Es liegt daran, dass Gefangene haben keine Lobby. Das ist einfach so. Es gibt keine Lobbyarbeit für Gefangene. Vollkommen verständlich.
Ja.
Ne, du machst Fehler. Und wenn du jetzt mal weglässt, diese frühkindlichen Traumata und die schlechten Karten, die Kinder wie jetzt Paddy und Dario und Hermann und so, wenn du das jetzt mal weglässt und siehst, okay, das sind erwachsene Täter, die schaden anderen, dafür gehören sie bestraft. Mhm. Dann der Vergleich, den die Leute aber immer ziehen, ja, schau mal, deutsches Gefängnis ist wie ein Hotel. Geh mal nach Südafrika. Ja, geh mal nach Südafrika. Geh mal draußen nach Südafrika. Es ist ja, die Gefängnisse sollten so angeglichen sein wie der Lebensstandard in dem Land, in dem du lebst. Und deswegen kann ich auch nicht sagen, ja, schau dir ein Gefängnis in Thailand an. Ja, schau dir mal die Gesundheitsversorgung in Thailand an oder das Sozialsystem in Thailand. Also
klar,
dieser Vergleich hinkt. Und das nächste ist jetzt, und das ist ein Fakt, und allen, die jetzt sagen, oh, der redet hier für Gefangene, ich kann euch eins sagen, härtere Gefängnisse machen härtere Gefangene.
Ja.
Und härtere Gefangene machen härtere Menschen in Freiheit. Hm. Wo sehen wir das am allerbesten? Einem Land, das ein bisschen zu vergleichen ist mit unserem Lebensstandard, wenn auch das Sozialsystem bei weitem nichts oder das Gesundheitssystem, sind die USA. Du warst gerade dort. Schau dir die Mordrate an. Das liegt natürlich auch an den Waffengesetzen, aber die Gefängnisse dort sind sehr hart. Die Bedingungen für die Häftlinge sind sehr hart. Man kriegt noch viel weniger Zeug, als man hier hat. Und was passiert? Wir haben dort die aggressivsten, beststrukturiertesten Gefängnisgangs der Welt wahrscheinlich.
Ja.
So, ja, wenn wir jetzt mal so Brasilien so ein bisschen außer Acht lassen, dann sind dort die, die am meisten ihre Finger nach draußen strecken.
Ja, ja.
Sei es die Mexican Mafia oder die Aryan Brotherhood. Das sind alles Gefängnisgangs, die die kriminelle Welt außerhalb des Gefängnisses infiltriert haben.
Richtig.
Und die sind die Spitze der Nahrungskette in der kriminellen Welt. Da kann die Mafia nichts machen. John Gotti hat damals der Aryan Brotherhood Schutzgeld gezahlt.
Ja.
Jetzt sind wir ganz tief drin in der Gefängnis.
Ja, ja,
aber,
ja.
Aber das ist, was passiert, wenn wir unsere Gefängnisse schwieriger machen. Gib ihnen nur Wasser und Brot. Glaub mir, die finden einen Weg.
Ja.
Und deswegen, die Richtung muss eine andere sein. Warum sind wir weggegangen davon, Leuten die Hände abzuhacken oder zu vierteilen? Weil das nichts bringt. Im Gegenteil, es macht die ganze Gesellschaft schlechter. Und so wie wir Gefangene behandeln, das färbt ab auf uns, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Also ich werde nie wieder in ein Gefängnis kommen. Als Insasse, so, da bin ich mir so zu 99,9% sicher, ja. Da müsste man mich schon richtig reinlegen. So. Also, und trotzdem plädiere ich dafür,
ja.
Weil es mir schlecht geht, wenn ich höre, wie wir Leute scheiße behandeln.
Ich finde das, also wir waren ja jetzt innerhalb dieses Gesprächs auch nicht immer hundertprozentig einer Meinung, das ist ja auch normal. Mhm. Also deswegen lade ich auch Leute ein, weil ich eben diese andere Sichtweise haben möchte. Aber ich finde es gut, dass du das bestätigst, weil ich ganz oft böse Nachrichten von Leuten kriege, die sagen, ja, immer dieses Verständnis für die Täter, einfach wegsperren und Schlüssel wegschmeißen. Ja, es wäre schön, wenn die Welt so einfach funktionieren würde, aber so ist es ja nun mal nicht. Mhm. Es funktioniert und USA ist das beste Beispiel, wird ja gerne immer angeführt hier, wenn es die Todesstrafe gäbe, dann wird es auch weniger Verbrechen geben. Ja, schau mal in die USA, wie super das da funktioniert. Also da gibt es ja kaum Morde, weil die alle so Angst vor der Todesstrafe haben.
Das ist absolut funktioniert. Wenn der Täter in dem Moment verstehen würde, was die Konsequenz ist, dann würde er die Tat nicht begehen, ob er die Todesstrafe kriegt oder 25 Jahre. Das ist beides das normalerweise nicht wert.
Ja.
Eine Sache vielleicht noch für die Menschen. Und wirklich, ich verstehe den Gedankengang. Ich verstehe diese Suche nach einfachen Lösungen.
Total.
Aber dann lasst uns doch schauen, dass es keine Kinderarmut gibt. Wie wär's denn damit? Weißt du, das wären viel einfachere Lösungen. Und dann, oder Präventionsarbeit. Du glaubst nicht, wie schwierig es ist für mich, der jetzt Kriminalprävention macht, Fördergelder zu bekommen. Dafür gibt es keinen, weil du sagst, naja, warum sollen wir das Geld jetzt in Täter stecken? Und was dabei nicht verstanden wird, ist, Täterarbeit ist Opferarbeit. So, erstens, die Täter sind durch die Bank alle vorbelastet, also sind selbst Opfer geworden in der einen oder anderen Form. Und zweitens verhindert damit zukünftige Opfer.
Ja.
Und zu sagen, wir sperren jeden einfach für immer ein, wo ist denn die Grenze dann? Also hier, guck mal, Hermann war wegen Diebstahl. Gut, da hat einer ein Messer gezogen. Wir wissen jetzt nicht, wer das Messer gezogen hat von beiden, aber du hast einen traumatisierten Kiosk-Mitarbeiter zurückgelassen. Also insofern.
Ja.
Müsste auch für immer eingesperrt werden. Ja. So, in seinem Fall war es sogar für immer.
Das führt mich jetzt sozusagen zu meiner Abschlussfrage. Du hast mir jetzt den roten Teppich ausgerollt mit den Ausführungen tatsächlich. Wenn du die Macht hättest, eben dieses System zu ändern, was würdest du ändern an diesem Justizsystem, an diesem Resozialisierungssystem, so wie es im Moment ist in Deutschland?
Also wir müssen eine Veränderung, kann ich noch mit reinnehmen, die in Siegburg gemacht wurde. Also Siegburg ist jetzt komplett geschlossen, aber im ganzen Bundesland gibt es keine mehrfach belegten Zellen mehr für Jugendgefangene.
Genau, das hat NRW danach angeglichen, ja.
Das war zum Beispiel eine Sache. Okay, Jugendliche, die alle eine schädliche Neigung haben, weil eine schädliche Neigung muss dir als Jugendlicher unterstellt werden, damit du in eine Haftanstalt kommst. So, das ist übrigens noch ein Begriff aus dem Dritten Reich, den wir gerne mal rausstreichen könnten aus unseren Gesetzen. Aber du sperrst also Jugendliche zusammen, die eine schädliche Neigung haben, die darfst du nicht in eine Zelle sperren, weil dadurch wird's nicht besser. So, alleine lassen ist auch nicht gut, also man müsste viel mehr Geld in Sozialarbeit und Psychologen stecken. Aber wenn ich eine Sache wirklich ändern könnte, ich würde erstens mal die Gesetze so ändern, dass unsere Gefängnisse nicht mehr so voll sind. Weil das geht ganz einfach. Ersatzfreiheitsstrafen abschaffen.
Ja.
Für Drogendelikte.
Keine Schwarzfahrer mehr in Knast zum Beispiel.
Ja. Niemand soll mehr ins Gefängnis, weil er etwas nicht bezahlen kann.
Ja, genau.
So, das wäre schon mal eine sehr, sehr große Veränderung, denn das sind die Mehrzahl aller Zugänge und Abgänge in dem Gefängnis jedes Jahr sind diese Leute. Und das ist eigentlich
Wahnsinn, krank. Ich wusste gar nicht, dass das so einen großen Anteil macht. Okay.
Ja, es ist aber, es verzerrt ein bisschen die Statistik, weil natürlich die viel kürzer da sind.
Also, ja, logisch.
Ne, du hast 30 Tage, dann bist du, oder 12 Tage oder 8 Tage, das macht natürlich viel mehr als ein Mörder, der nur einmal kommt. Ja. Und dann, also, das müsste weg. Jetzt kommt was, wo ich mich weit aus dem Fenster lege, was nicht jeder, mir nicht jeder zustimmen wird. Drogendelikte. Komplett. Keiner darf mehr ins Gefängnis wegen Drogen. So, schon gar nicht wegen Besitz. Aber ich würde sogar so weit gehen, also ich würde auch die Gesetze so anpassen, dass das Drogenhandel nicht mehr lukrativ ist. Heißt, eine Entkriminalisierung aller Drogen. Mhm. So, schon mal, die haben alle ein Drogenproblem. So, das ist aber dann, was wir dann sagen, ja, wir müssen Drogen verbieten. Nein, wir müssen diesen Leuten helfen. Wir müssen aufhören, sie als Kriminelle zu betrachten und hin zu einer Suchtprävention und einer Arbeit wie mit kranken Menschen. Mhm. So, das würde, schon hast du 30%, 40% weniger Gefangene. Und jetzt hast du für diese Leute, die jetzt übrig sind, mehr Ressourcen.
Ja.
Also weniger Gefangene, bessere Bedingungen. Eine Angleichung der Haftbedingungen ans Leben draußen. Heißt, Telefone, Kontakt mit den Angehörigen, wenn sie welche haben. Darüber müssen wir froh sein. Den Kontakt dürfen wir nicht beschränken. Da müssen wir froh sein. Möglichkeiten zur vorzeitigen Entlassung und offener Vollzug. Das ist es. Und für die Leute, die wir als wirkliche Gefahr für uns einschätzen, das heißt Sexualstraftäter, Gewaltstraftäter, für die vernünftige Haftanstalten, in denen sie sicher untergebracht sind.
Fertig. Genau. Und wo die Gesellschaft auch vor ihnen geschützt wird.
So ist es. Wir haben diese drei Dinge. Schutz der Allgemeinheit ist einer der Pfeiler, warum wir Gefängnisse haben. Der nächste ist die Resozialisierung und der nächste ist die Bestrafung. Und wir haben dieses Problem, dass wir in einem Spannungsfeld liegen zwischen der Bestrafung und der Resozialisierung. Mhm. Und das müssen wir irgendwie auflösen. Ich verstehe Schutz der Allgemeinheit. Dafür muss alles getan werden. Und dann kann ich nicht verstehen, wie jemand, der seine eigene Tochter vergewaltigt, nach 3,5 Jahren raus sein soll. Ne? In der Zeit sowieso auch keine Betreuung kriegt oder so. Aber warum soll der denn überhaupt nach 3,5 Jahren raus? Das verstehe ich nicht. Der hat fast die gleiche Strafe wie sein Sohn.
Ja. Der
ist doch krank.
Drei Flaschen Schnaps geklaut hat.
Das
stimmt.
Ein krankes System. Und jetzt schweben wir in diesem Bestrafung. Wir wollen, dass der Täter leidet für das, was er uns angetan hat. Auch im Fall von einem Einbruch oder so. Ich will, dass der Täter leidet. Oder halt Sühne. Dass jemand für mich den Täter bestraft. So. Und Resozialisierung ist aber dem gegenüber, weil desto mehr ich ihn bestraft, desto schwerer wird er sich tun, später wieder hier in dem freiheitlichen System leben zu können. Da darin befinden wir uns und es ist ein großes Problem. Da müssen Veränderungen gemacht werden, zuallererst weniger Gefangene.
Max, ich bin ein zweites Mal tief beeindruckt.
Ach, danke.
Nein, wirklich, weil ich finde, du bringst es total gut auf den Punkt und du hast einfach Einblicke, die wir jetzt von außen, die so ein Gefängnis vielleicht mal von außen gesehen haben oder mal an einem Besuchstag sich eine Zelle angeguckt haben, die wir einfach nicht haben. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, ja nicht nur über diesen Fall, sondern eben auch über das ganze System in Deutschland zu reden. Danke dafür.
Ich freue mich. Du machst mit die bestrecherchiertesten Podcasts hier in Deutschland, deswegen ist es mir eine Ehre.
Ach, sehr schön. Also schöner kann man ja eine Folge nicht beenden. Max, ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Du bist jederzeit herzlich wieder eingeladen. Danke dafür.
Sehr gerne.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.